Heute zu Gast im Podcast Jan Schönmakers, Founder und CEO eines Startups, das nicht nur einen witzigen Namen trägt mit Hase und Igel, sondern auch kürzlich zum innovativsten KMU der Welt gewählt wurde. Die haben auch eine ganze Menge anderer Preise gewonnen und haben im Kern eine sehr spannende Softwarelösung im Angebot, Neutrum, wo Daten eines Unternehmens mit Marktdaten zusammenkommen, um vor allem Sales- und Marketingabteilungen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und Jan ist ein herausragender Gesprächspartner. Deswegen viel Spaß jetzt mit diesem Gespräch. Heute zu Gast Jan Schönmakers.
Moin Jan.
Moin.
Moin. Schön, dass du da bist.
Genau, du kommst gerade aus Oldenburg.
Beinahe. Aus Oldenburg kommt das Unternehmen. Ich komme aus Dötlingen. Das ist ein Ticken näher dran.
Okay.
Von dort aus bei Wildeshausen, habe ich schon gelernt. Direkt an der A1, also das heißt 5 Minuten bis zur Autobahn.
Sehr lauschig, gewinnt regelmäßig Deutschlands schönstes Dorf. Genau da vermutet man KI-Pionier.
Ich sagte dir das schon vorher. Zufällig kenne ich die Gegend sehr gut, weil ich da aufgewachsen bin. Das ist jetzt reiner Zufall, ne? So, und du bist Gründer, Geschäftsführer von Hase und Igel. So heißt das Unternehmen.
So sieht's aus.
Witziger Name, kannst du gerne noch, natürlich ein bisschen was auch zum Namen nochmal sagen, aber wir wollen ja vor allem erstmal dich kennenlernen. Was hast du denn vor dieser Gründung gemacht, vor diesem KI-Startup?
Also ich bin als Founder von einem KI-Unternehmen definitiv nicht die typische Besetzung, weil ich absolut kein Techie bin. Also ich kann irgendwie mit Ach und Krach ein paar Zeilen HTML und Basic zusammenlöten. Basic habe ich damals noch in der Schule gelernt und versucht, damit Computerspiele zu schreiben. Irgendwann in den 90ern. Und weiter bin ich mit der Developer-Karriere nie gediehen. Ich komme genau aus der anderen Richtung. Ich habe Hase und Igel aufgebaut aus der Anwenderperspektive. Ich habe 15 Jahre roundabout auf dem Buckel gehabt in Marketing, Vertrieb, Kommunikation, als ich Hase und Igel gegründet habe. Hatte da auch vorher schon 3 andere Unternehmen hochgezogen, genau in dem Bereich, so zwischen Marketing, Kommunikation, E-Commerce, hatte Consulting-Background auch, Agentur-Background, Corporate-Background, eigentlich so die verschiedenen Positionen in dem Bereich alle mal durch und mich überall über das gleiche Thema geärgert. Warum zum Geier bleibt unsere Profession so subjektiv? Mhm. Überall um uns rum kriegen die coolen Kids irgendwie die datengetriebenen Tools, ob du dir Börsenhandel anguckst, Commodity Trading, Netzmanagement, ich war lange im Energiebereich, Produktion, Logistik. Nur uns erzählt man nach wie vor dieses alte Wannamaker-Zitat, dieses 50% meines Budgets sind rausgeschmissen, ich weiß aber nicht welche, und tut so, als müsste man sich damit abfinden. Und ich bin von der Ausbildung her Sozialwissenschaftler mit dem Fokus auf Markt- und Meinungsforschung, absoluter Statistik-Crack, und deswegen habe ich immer gedacht, das stimmt doch nicht. Also wenn man Statistik wirklich 3 Umdrehungen weitertreibt und automatisiert und an die Daten kommt, müsste das doch besser gehen. Und über die Jahre habe ich aber keine Tools im Markt gesehen, die das wirklich einlösen können. Und auch die Versuche, selber was entwickeln zu lassen bei den gängigen Anbietern, haben mich ziemlich lauwarm gelassen. Und irgendwann ist dann die verrückte Idee gewachsen, wenn ich meine, eine Ahnung zu haben, wie es besser geht und über all das, was nicht geklappt hat, auch zunehmend eine Idee kriege, was denn technisch klappen könnte, warum probiere ich es nicht selber?
Ja.
Ich wollte eh wieder zurück ins Unternehmertum und dachte mir, gut, ich setze mir ein bestimmtes Limit, was es maximal an meinem Geld verbrennen darf.
Wie viel waren es? Was war dein Limit?
Das war sehr überschaubar. Das waren insgesamt 50.000 Gründungskapital plus ein Jahr, dass ich gesagt habe, zahle ich mir selber kein Gehalt.
Okay.
Danach muss es fliegen, sonst wird es wieder dicht gemacht.
Ja.
Und in dem Jahr muss eben dann ein Proof of Concept da sein, der nicht nur sagt, das könnte technisch gehen, sondern der zeigt, man wird damit am Markt Geld verdienen können. Mhm. Und dann zahle ich mir vielleicht noch 1-2 Jahre weiter ein sehr niedriges Gehalt aus, so dass es halt gerade irgendwie so mit Ach und Krach reicht und ich noch ein paar Ersparnisse verbrenne. Aber es muss klar sein, das wird wirtschaftlich funktionieren, denn ich hatte keine Lust von Anfang an von einem VC oder einem Corporate abhängig zu sein, sondern zu sagen, wenn wir überhaupt jemand beteiligen, dann auf Basis von einem etablierten guten Geschäft und von einem geilen Produkt.
Mhm. Ja, und es hat ja offenbar auch geklappt. Ne? Darüber reden wir ja auch gleich. Geklappt. Sag aber ganz kurz die anderen Gründungen. Worum ging es da? Auch Richtung Vertrieb, Marketing?
Ja, genau. Das war eine Werbeagentur. Mhm. Das war eine Beratung ganz spezialisiert Marketing und Vertrieb für Baufirmen.
Mhm. So als Solopreneur oder schon
noch mit? Nee, mit dem Kompagnon
okay.
auch.
Okay.
Und es war die erste E-Commerce-Plattform für haushaltsnahe Dienstleistungen, die es in Europa gab.
Aha.
Also wo du nicht wie bei betreut.de oder so halt so ein reines Auktionsprinzip hast oder bei MyHammer, sondern wo du wirklich dieses Amazon-E-Commerce, du legst dir quasi den Gärtner für Samstag 16 Uhr in den Warenkorb und der steht dann vor der Tür.
Aha, interessant. Und du wolltest ja gerade fragen, gibt's das noch?
Gibt's also die drei Companies noch?
Von den dreien noch was da?
Die Bau-Consulting-Firma, die haben wir dicht gemacht. Mhm. Nicht, weil sie wirtschaftlich nicht erfolgreich war, sondern weil wir es nicht vermittelt gekriegt haben im Markt, damals in den Nullerjahren, das so zu virtualisieren, wie uns das Spaß gemacht hätte. Das ist eine sehr spannende Branche. Wir haben auch mit Hase und Igel viel im Bereich Bau, Baustoff und so weiter. Inzwischen ist das auch mehrere Ligen weiter. Aber damals war die noch extrem konservativ mit maximaler Präsenzkultur. Und zwar dann die Idee, es muss immer jemand vor Ort sein beim Kunden. Und nicht nur in Consulting, auch in der Delivery. Und es ist eine sehr dezentrale Branche. Wir wollten aber keine Menschen über Landverschickung auf die Dauer machen, sondern wirklich ein sinnvolles System aufbauen. Und das war damals in den Nullerjahren nicht, oder frühe Zehnerjahre, späte Nuller, frühe Zehner, so der Umbruch, nicht im Markt durchsetzbar. Und dann hättest du dieses klassische Consulting-Business gehabt, dass du eigentlich die ganze Zeit nur im Auto lebst. Und da hatten wir einfach keinen Bock drauf.
Mhm.
Die Agentur gibt's noch und die Plattform gibt's auch noch. Die ist aber dann von dem VC, der eingestiegen ist, in eine Richtung entwickelt worden, die mit meiner Idee nichts mehr zu tun
hat. Okay. Und hattest du die drei Firmen parallel gegründet?
Nein,
alle hintereinander? Weil Thema Fokus, weil das hätte mich jetzt auch schwer gewundert, sonst machst du ja nichts gescheit wahrscheinlich. Also das heißt, alles hintereinander und zwei davon gibt's nur, eins eingestampft.
Genau.
Okay. Und Hase und Igel hast du wann gegründet?
2018.
2018, so, da müssen wir gleich drauf einsteigen. Aber vorher, sorry, muss ich eine Sache noch sagen. Wir haben einen Menschen bei uns im Team, ich sage jetzt keinen Namen, der wünscht sich immer Querulanten. Hier im Podcast.
Word.
Oder bitte zum Festival. Bringt mir, wir sind manchmal zu brav, bringt mir Querulanten. So, ich muss einmal sagen, wenn man sich bei dir durch LinkedIn mal durchguckt, wie du so kommentierst und so, ich will dich jetzt nicht Querulanten, aber du traust dich auch sehr politisch zu sein. Vielleicht können wir das auch ein bisschen heute rauskitzeln bei dir. Bin gespannt. Aber
oder musst du nicht viel kitzeln, das kommt ganz von selbst.
Ist das fair, diese Einschätzung, dass du durchaus dich traust, auch richtig politisch und richtig die Leute auch direkt anzugehen?
Also ich glaube, kaum irgendein psychisch gesunder Mensch hat Spaß an Streit um des Streiters willen.
Ja.
Ich auch nicht. Aber ich halte es einfach nicht aus, was zu sehen, was ich für falsch halte.
Mhm.
Und dann denke ich erstmal nach, halte ich es wirklich für falsch? Wenn ich dann sage, nein, sorry, das ergibt keinen Sinn oder das ist Bullshit, dann den Mund zu halten, das kriege ich nicht hin. Das hatte mich auch, bevor ich überhaupt irgendwas anderes gemacht habe, erst in Journalismus geführt. Da hatte ich ganz ursprünglich mal meine Karriere begonnen. Hab dann gemerkt, als Journalist bin ich nicht unbedingt gut, weil ich da eben nicht objektiv genug bin. Als Journalist musst du dich eigentlich sehr zurückhalten. Und dann hat es mich von dort erst kurz in die Politik geführt. Habe ich gemerkt, für Politiker bin ich nicht geduldig genug. Und dann eben in PR-Lobbying darüber dann ins Marketing, ins Sales. Also das ist schon sehr getrieben, auch aus der Idee raus. Mensch, da muss man doch was sagen. Da muss man doch auch Einfluss nehmen auf eine Meinungsbildung, wenn man überzeugt von was ist. Ich habe auch wirklich in meinem Leben nie irgendwas verkauft, was ich selber scheiße fand. Und das kann ich nach wie vor nicht hinterm Berg halten. Auch da, wo es vielleicht gar nicht schlau wäre jetzt aus Positionierungs- oder Vertriebssicht fürs Unternehmen. Es gibt so einen schönen Satz von Nassim Taleb, der Typ mit dem schwarzen Schwan. If you see fraud and you don't say fraud, you are a fraud.
Mhm.
Und das gibt meine eigene Haltung zu solchen Themen sehr stark wieder. Und das Schöne an Unternehmertum ist ja auch, solange du bereit bist, die Kosten dafür zu tragen, kannst du es machen.
Mhm.
Ja, du hast keinen Aufsichtsrat oder kein Compliance-Komitee oder sonst was, sagt, oh, das darfst du aber nicht sagen, das beeinflusst den Börsenwert.
Ja.
Sondern wenn du sagst, du bist cool damit, dass das vielleicht auch nicht jeder Kunde gut findet, wenn du sagst, hey, was hier alle gerade total hypen, hältst du aber für halbgar.
Mhm.
Oder was alle für politischen Konsens halten, da hast du ein paar Fragen zu, weil du denkst, ist von den Daten nicht ganz gedeckt. findet nicht jeder toll, sagt vielleicht auch der ein oder andere ab. Gut, da musst du dann mit leben. Auf der anderen Seite sagt aber vielleicht auch der ein oder andere gerade deswegen zu. Weil ich schon wahrnehme, dass viele Leute das honorieren, wenn Menschen Ecken und Kanten haben und eine fundierte Meinung auch äußern, egal ob sie populär ist oder nicht.
Ja.
Und zwar egal auch, ob sie die Meinung teilen. Weil diese Wahrnehmung irgendwo, man kann ja nicht mehr sagen, was man meint. Die ist im Zweifel das Toxischste. Dann verlieren die Leute den Vertrauen in Medien, in Demokratie, in den Markt. Insofern denke ich, mehr und mehr Leute sehen es auch so. Eine gute Diskussion, selbst wenn die mir gerade irgendwie inhaltlich nicht gefällt, ist im Zweifel besser, als wenn jeder die Klappe hält und innerlich brodelt.
Ja, also im Zweifel agree to disagree.
Ja,
aber die Diskussion. Ja.
Dann weißt du aber auch, wo jeder steht. Und ich meine, das brauchen wir in der Demokratie. Das brauchen wir im Markt. Du musst wissen, was wollen die Leute? Was ist das Angebot? Was ist die Position? Denn dann kannst du dich entscheiden, welches Angebot nimmst du? Welche Position nimmst du? Auf welche Forderungen oder Wünsche gehst du ein? Wenn da jeder nur drumrum puddelt, wie willst du einigermaßen effizient eine Meinungsbildung haben oder auch eine Allokation?
Mhm. Ja. Ja, macht total Sinn. Und trotzdem, so wie du das machst, trauen sich das die wenigsten nicht.
Ja, viele können es halt auch nicht. Ich meine, ich war auch ja lange im Konzern. Und wenn du da im Konzern bist und du hast Aktionäre, du hast Aufsichtsräte und so weiter. Die Vorstände und Führungskräfte sind ja auch alles Menschen mit einer Meinung und auch oft mit sehr starken Meinungen. Sind ja oft schlaue Leute, die sich wirklich auskennen und die es kaum aushalten, wenn sie dann sehen, da läuft irgendwas in die falsche Richtung. Die aber auch wissen, wenn ich da jetzt hingehe, und ich sag das. Und infolgedessen bewegt sich der Aktienkurs irgendwie in eine schlechte Richtung. Oder irgendein Politiker fällt uns öffentlich in den Rücken und hackt auf uns rum dafür. Dann bin ich im Zweifel ans Kreuz genagelt und womöglich sogar vor Gericht. Weil mein Job als Vorstand ist, den Börsenwert des Unternehmens und die Reputation des Unternehmens hochzuhalten. Und das kommt natürlich in Zielkonflikte rein. Das ist, finde ich, oft keine beneidenswerte Position. Also ich bin viel lieber Unternehmer eines erfolgreichen KMUs, als ich irgendwo Vorstand eines Konzerns wäre.
Ja. Ich will das aber gleich nochmal challengen, jetzt mit dem Thema, ihr habt ja ein Investment reingeholt, siebenstellig. Ob das immer noch die Freiheit dir lässt, das will ich gleich nochmal fragen. Aber vorher ganz kurz, ihr seid extrem erfolgreich. 15 Menschen. Seid ihr mit diesem KI-Startup ausgezeichnet, gerade noch mal wieder? Ihr habt viele Auszeichnungen angehäuft.
Die 16.
Jetzt. 16. sogar, okay, das ist krass. Das innovativste KMU der Welt.
Ja.
So wurdet ihr jetzt nochmal ausgezeichnet.
Durften wir gerade in Istanbul abholen. Da war das erste Mal, weil mein Kompagnon und ich waren da beide zum ersten Mal in Istanbul.
Ja, okay.
Das sind da die schönen Sachen, die das mit sich bringen.
Kommt mal um die Welt.
Also ihr seid extrem erfolgreich. 15 Menschen, Wachstum, siebenstelliges Invest. Und das möchte ich gerne mal challengen, ob dich das immer noch so frei lässt. Aber erzähl kurz vorher nochmal bitte Name, Hase und Igel, damit das nicht verloren geht. Woher kommt dieser Name?
Das ist ein Name für Deutschland. Deswegen heißt auch unsere Plattform, unser primäres Produkt Neutrum. Und wird unter der Marke Neutrum vermarktet. Denn das funktioniert weltweit und gibt auch gut den Anspruch wieder, eben eine neutrale, unbestechliche Sicht auf die Daten, auf die Entwicklung als eine Art Entscheidungsvorlage und Sparring fürs Management zu bieten.
Die Lösung, die nennt sich Neutrum.
Genau,
ja. So.
Neutrum AI.
Mhm.
Und das ist auch die internationale Marke. Hase und Igel ist von Anfang an als Unternehmensmarke und auch gerade zur Markteinführung die Marke für Deutschland gewesen, weil Deutschland schon ein spezieller Fall ist. Ich meine, wir haben hier die mal dritt, mal viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Es mangelt weder an Hirn, noch mangelt es an Geld. Und trotzdem hängen wir bei Digitalisierung, Daten, KI ziemlich hinterher. Nicht in der Entwicklung, da gibt es auch hier einen Haufen gute Unternehmen, einen Haufen gute Ideen, aber in der Adaption.
Mhm. Also Forschung ist gut, das meinst du mit Entwicklung, ne?
Ja, ich würde sogar vor allem sagen, die Entwicklung aus der Wirtschaft raus. Eben, also wirklich innovative Unternehmen, die geile Lösungen in der Nische bauen. Aber bei der Adaption sind wir hinten dran. Und wir haben uns gefragt in der Vorgründungsphase, woran liegt das denn? Weil wie gesagt, das Geld ist hier im Land. das Hirn ist hier im Land. Und unsere Wahrnehmung war, es ist ein Thema eines Kulturkonservativismus am Ende. Es ist so dieses, ja, das ist die Zukunft, aber muss die heute schon anfangen? Wir wissen nicht, wir müssen uns damit beschäftigen, aber wir fühlen uns da noch nicht richtig wohl mit. Die Sorge damit verbunden, ich könnte das nicht verstehen und dann entgleitet mir die Kontrolle über was und damit fühle ich mich nicht wohl, was ich total verstehe. Ich möchte auch als Manager nicht die Kontrolle verlieren über die Key Parameter in meinem Unternehmen. Und das ist oft gerade auch in den 10er Jahren die Angst im Kontext mit KI gewesen. KI ist der böse Bot, der außer Kontrolle gerät. Hier Ex Machina und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir jetzt rangehen und machen das wie die anderen Tech- und KI-Unternehmen und geben dem irgendwelche kryptischen, tech-lastigen Namen, möglichst noch mit irgendwelchen nerdigen Anspielungen, befeuern wir das noch. Dann wird wieder dieses Klischee geweckt, da muss ich erstmal so und so viel Data Scientists und Developer einstellen und am besten selber drüber promovieren, bevor ich das nutzen kann. Also haben wir gesagt, der Name muss nahbar und fast niedlich sein. Der muss einem ein Lächeln ins Gesicht bringen und einen alltagsweltlichen Bezug haben. Und dann sind wir ins Spielen gekommen. Und Hase und Igel war das Beste, was uns eingefallen ist, weil letztendlich ist es eine Fabel über Predictive Analytics, wenn du es so siehst. Warum hat der Igel nach jeder objektiven Metrik erstmal unterlegen gewonnen? Weil er korrekt prognostiziert hat, welchen Kurs der Hase läuft und welche Touchpoints er besetzen muss, um den Hasen in die Irre zu führen. Und der Hase hat unnötig Kalorien verbraucht und sich gehetzt bis er umgekippt ist, anstatt sich mal zu fragen, hey, Moment, wie kann dieses Outcome jetzt überhaupt sein? Und deswegen hat der Igel gewonnen. Und das ist einfach eine Geschichte, die ist stark, die ist cool, die ist auch immer noch nicht auserzählt, die funktioniert nach wie vor sehr gut, aber die funktioniert auch natürlich nur in Deutschland und ein Stückchen noch in Österreich, Schweiz. Nicht nur wegen der Sprache. Also Grimms und Andersens Märchen sind auch in den USA zum Beispiel groß. Aber diese Brücke musst du in etlichen anderen Märkten gar nicht bauen. Hm. Nicht nur in Amerika nicht, auch in den Nordics nicht, in Holland nicht etc. Da sind wir Deutschen schon ein bisschen speziell.
Ja, da reichen die Nerdigen. Die sind okay. Also Neutrum ist nämlich genau so einer, wo du denkst, okay,
Ja, Neutrum ist so die nüchterne, nerdige, technologielastige Persona. Und das funktioniert international einfach sehr gut. Da steckt auch ein klares Versprechen drin. Du hast Neutrum als Genus irgendwo, das sich nicht in den Kampf der Geschlechter einmischt. Du hast Neutrum als neutrales Assoziation. Und du hast natürlich für die Physiker auch Neutrum als semantisch ähnlich zum Neutronen, der einem Teilchen Substanz gibt, Gewicht gibt, aber keine Ladung. Und genau das ist das, was wir auch wollen mit unserer KI. Wir wollen Substanz geben, ohne das Bild zu verfälschen. Und das hast du damit prima und nüchtern kommuniziert. Aber wir wären niemals mit Neutrum 2018 hier in den Markt gestartet, weil wir es garantiert deutlich schlechter in den Markt eingeführt gekriegt hätten und verkauft gekriegt hätten. Die Marke, die ist schon deutlich länger reserviert, aber wir haben sie erst ab 21 gespielt.
Interessant. Also die Neugierde wird auch sofort geweckt durch diesen Namen Hase und Igel. Dann das Logo ist ja auch so.
Ja.
Angepasst natürlich, diese Verspieltheit setzt sich da fort.
Wir haben es bewusst auch ein bisschen punkig gemacht, weil wir gesagt haben, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist so Skilla und Charybdis. Das eine ist, wir werden wahrgenommen als die Nerds, die man nicht versteht. Und das andere, und das ist womöglich noch schlimmer, wir werden wahrgenommen als Unternehmensberater. Weil die will keiner im Unternehmen haben. Ich meine, ich kann das sagen, weil ich war selber Unternehmensberater und einer unserer Gesellschaft ist eine Unternehmensberatung und wir feiern die hart und arbeiten gut zusammen, aber es ist ja einfach so. Wenn du sagst, Berater, alle Unternehmen erstmal, oh nee, bleib mir weg. Selbst wenn sie eigentlich einen bräuchten.
Ja, die Sympathie hast du nicht sofort.
Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen da als ein Lösungsanbieter von vornherein klar machen, das ist eine neue Rolle im Markt, die es so ja vorher auch nicht gab, wenn man ehrlich ist. Es gab vorher Analysefirmen, die das manuell gemacht haben. Es gab Beratungsfirmen. Es gab Umsetzungsagenturen. Aber die Idee eines Lösungsanbieters und Technologieanbieters, der dir ermöglicht, dich selbst zu beraten, deine eigenen Prognosen zu machen, dir quasi einen automatisierten Sparringspartner zu liefern, das wäre vor Mitte der Nullerjahre überhaupt nicht möglich gewesen. Und das hatte auch noch keiner als Marktrolle auf dem Schirm. Da fangen die Leute eigentlich jetzt erst langsam an, gerade auch über den Siegeszug generativer KI, sich mit dem Gedanken anzufreunden und den durchzudeklinieren, was bedeutet das denn eigentlich im Unternehmen und wie bauen wir sowas auch in Prozesse ein? Mhm. Und dann darfst du meines Erachtens von der Marke und von der ganzen Tonalität nicht wirken wie was, was schon da ist, denn sonst wirst du sofort in so eine Schublade einsortiert. Mhm. Und dann musst du eine Seite wählen und da hätten wir nur verlieren können. Das ist auch einfach falsch. Weil es ist eine Technologie, die können Agenturen nutzen, die können Beratungen nutzen, die können Corporates nutzen, die können Verbände nutzen, die können Verlage nutzen. Sobald du in diese Wahrnehmung kommst, ja, das ist jetzt irgendwie die Zukunft der Beratung oder das automatisiert jetzt Agenturen, bist du sofort wieder in so einer Nische im Markt, wo für viele die Tür im Kopf schon wieder zugeht, die das aber hervorragend nutzen können. Mhm. Und da geht's gar nicht drum, beliebig zu sein, wenn du sagst, das ist eine Lösung für alle, ist immer auch eine Lösung für keinen. Es geht eher darum, wirklich sicherzustellen, dass der Markt möglichst gut von der Technologie profitieren kann. Und das kann er dann, wenn das eine Art Entscheidungsbetriebssystem ist, das Corporates genauso nutzen wie Beratungen, wie Agenturen und gerne auch Journalisten. Denn dann hast du so eine, das ist die CMO von einem großen US-Konzern, die einer unserer großen Kunden sind, hat neulich dafür den Begriff gebracht, our single source of truth. Das ist mir richtig kalt den Rücken runtergelaufen. Wie geil ist das denn? Diese Wahrnehmung, die war von Anfang an der Plan. Und zwar nicht im Orwellschen Sinne, so wir schreiben vor, was deine Wahrheit sein muss, sondern im Sinne einer Agora. Ja, analytische KI kann mit einer guten Datenbasis einen runden Tisch aufmachen, wo wir sagen, wir einigen uns alle darauf, dass wir eine gemeinsame Datenbasis haben. Nicht mehr die Millionen Silos, sondern eine gemeinsame Datenbasis, auf der mit Explainable AI gesichert Zusammenhänge ermittelt sind, Trends ermittelt sind, Ursache-Wirkung ermittelt sind und wir dann gemeinsam in Szenarien gehen können. Sagen, wir können uns die Köpfe einhauen darüber, wie wir das jetzt bewerten und was der richtige Kurs ist. Aber wir einigen uns darauf, dass wir uns alle in der gleichen empirischen Realität bewegen. Und da haben wir durchaus ein bisschen idealistischen Impetus auch, weil wir überzeugt sind, dass das faire Märkte befördern kann und dem Kapitalismus gut tut. Dass es aber vor allem auch der Demokratie gut tut, wenn du wirklich rauskommst aus dieser Filterblasensache und die Leute wieder mehr zusammenbringst. Und dafür musst du ja dafür sorgen, dass entlang der Wertschöpfungskette verschiedene Akteure mit solchen Systemen auch arbeiten. Wenn du dann gleich sagst, so wir sind hier Beratung, wir sind Agentur, was weiß ich, dann hast du immer schon eine Partei ergriffen.
Mhm. Okay, also Neugierde ist geweckt. Aber sag mal, jetzt vielleicht in wenigen Sätzen auch nochmal so ganz konkret, wie beraten sich diese Unternehmen denn selbst mit eurer Lösung dann? Was machen die
eigentlich? Ja, und einen Schritt vorher noch vielleicht. Mhm. Also es gibt ja wahrscheinlich sehr viele Zuhörerinnen, die jetzt hier gerade dabei sind und die vielleicht von euch noch nie was gehört haben. Ich hätte gern vielleicht noch in ein, zwei Sätzen einen Sales Pitch. Ganz einfach. Ja. Wirklich ein Sales Pitch. Ich hab dich jetzt kennengelernt, wir sitzen im Zug, wir haben ja jetzt eine Stunde Zeit, aber ich muss in 2 Minuten raus und ich sag, was machst du eigentlich? Und dann, oder was macht Hase und Igel? In 2 Minuten für mich erklärt. Ich bin Unternehmer, Entscheider, hab von KI was gehört, aber auch nicht viel mehr.
Unsere Neutrum AI ist das System, mit dem du schnellere und präzisere Entscheidungen im Markt triffst, in dem automatisch alle deine eigenen Datenquellen und Systeme zusammenfließen und automatisch angereichert werden durch all die Daten, die du aus dem Markt, Nachfrage, Wettbewerb, Umfeld messen kannst, damit automatisch modelliert wird, so dass du eben nicht nur eine Positionsbestimmung kriegst, du hast hier so und so viel Ware verkauft oder so und so viele Leute haben gerade das und das gesagt, sondern eine Einschätzung, Benchmarks, Prognosen, Szenarien und auf der Basis entweder dir selber deine Entscheidung befeedbacken kannst, deine eigene Empfehlung ableiten kannst oder der KI sagen kannst, empfehle mir bitte eine Entscheidung. Welches Produkt soll ich produzieren? Auf welchen Markt soll ich als nächstes gehen? Wie soll ich meine Budgets verteilen? Wie soll ich meine Ware verteilen? Mhm. Was für ein Argument wird voraussichtlich diese Zielgruppe überzeugen? Mhm.
Also eine Marketing-Vertriebs-Controlling-Lösung. Also wenn ich jetzt so
Controlling wäre mir zu wenig. Steuerung und Planung, Steuerung, Optimierung.
Plan, Steuerung, Optimierung von Marketing und Sales-Aktivität Hand in Hand.
Genau.
So hört sich das an.
Das ist der Core. Also Absatzwirtschaft ist für unsere Software-as-a-Service-Lösungen der Kernbereich, mit dem wir begonnen haben und in dem wir wirklich von Anfang bis Ende den Prozess entlang seiner ganzen Wertschöpfungskette mit unserem System unterstützen können. Du kannst sagen, du schnappst dir da nur einzelne Komponenten raus. Ich will hier nur die Nachfrageprognosen oder ich will nur das Media-Mix-Modeling oder Lead-Scouting. Du kannst aber wirklich den kompletten Marketing-Sales-Prozess von Anfang bis Ende auch in sich selbst optimierenden Kreislauf damit planen, steuern, optimieren. Die Anwendbarkeit, die geht aber drüber hinaus, weil wenn du die Interaktionen des Unternehmens mit dem Markt besser steuern kannst damit und besser planen kannst, was will der Markt morgen, warum entwickelt er sich in eine bestimmte Richtung, was von den Sachen, die ich tue, funktionieren, aus welchem Grund, welche nicht, das geht auch in Einkauf, das geht auch in die Produktion, also Mengenplanung, Beschaffung.
Ja.
Das geht natürlich in Kommunikation, Public Affairs, auch Positionierung. Das geht auch ins Recruiting. Im Grunde habe ich damit ein System, mit dem ich meine ganzen kaufmännischen Prozesse, insbesondere an der Schnittstelle zwischen Markt und Unternehmen, wo ich aus dem Markt was ins Unternehmen hole oder aus dem Unternehmen was in den Markt geben möchte, end-to-end optimiert.
Okay, habe ich verstanden. So, du hättest mich jetzt in 2 Minuten zu überzeugt. Ich sage, wir treffen uns in 1 Woche wieder. Mach mir mal ein Angebot. Extra provokant. Also, womit muss ich rechnen, weil mich das interessiert? Also, es hört sich ja alles total schön an, aber ich habe ja, also ich habe gar kein Gefühl dafür, was kostet mich der Spaß als Unternehmen? Was sind da Bemessungen? Also, wonach bemisst sich das? Punkt, Punkt, Punkt. Also, einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Also, weil ich muss an einen Podcast-Gast denken, der in der Vergangenheit hier war. Das erinnert mich sehr stark auch an seine Lösung. Company Modelizer. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Nö,
kenn ich. Klingt sehr ähnlich, ne? Sind aber in der SAP-Welt, also sind irgendwie Add-on, also kannst du dazu buchen. Erinnert mich aber daran. Was kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
Also erstmal hast du mir gerade einen schönen Stichpunkt gegeben mit von wegen, die sind in der SAP-Welt. Das Schöne aus meiner Sicht an Neutrum, aus Sicht eines Menschen, der die längste Zeit seiner Karriere auf der anderen Seite, auf der Anwenderseite war, es ist eben plattformunabhängig.
Habe ich schon gedacht, unabhängig.
Unabhängig. Ne? Genau. Wir haben uns von vornherein dagegen entschieden zu sagen, lass gucken, dass wir hier eine Salesforce-App oder SAP-App oder so machen, weil wir sagen, das muss mit allem funktionieren. Unternehmen, das Salesforce und SAP und Adobe im Einsatz hat. Und das ist so unrealistisch nicht. Bei großen Konzernen, gerade multinationalen, ist sowas oft historisch gewachsen, müssen sie aus all diesen Welten ihre Daten auch zusammenführen können und am besten sogar über Neutrum zusammenführen, anreichern und dann wieder in ihre Ursprungssysteme zurückspielen, weil die untereinander ja nicht miteinander kommunizieren können und wollen und dürfen. Das ist also auch eine bewusste Positionierung als das Linking Pin im Markt, der sich mit niemandem wirklich parteilich gemein macht, sondern prinzipiell mit allen kann. Unser Pricing hebt sich auch ab vom klassischen Modell, das per Seat zu pricen oder über Datenmengen. Das ist ja der Klassiker. Entweder du zahlst pro Benutzer, oder du zahlst über Datenmengen. Das ist eigentlich beides unfair, wenn man sich mal anguckt, wie heute die Kostenstruktur aussehen. Benutzer, das kostet dich ja eh nichts. Also wenn jetzt 10 Leute im Grunde dasselbe Produkt haben, ist ja kein Mehraufwand mit. Das skaliert dann ohne Ende. Das ist schön für den Anbieter, aber für den Nutzer nicht sehr fair. Und Datenmengen kosten auch nicht mehr viel. Klar, wenn du 10-mal so viel Daten hast, ist ein bisschen mehr Aufwand, aber Daten sind ja billig geworden. Auch Storage ist billig geworden. Was teuer ist und wo gerade im Moment ja auch alle drum kämpfen wie die Geier, sind die GPUs. Also damit der Rechenaufwand, die Komplexität. Und genau so preisen wir das auch, nämlich nach Komplexität. Wie viele Nutzer du drauf hast, egal. Wie viele Daten du ziehst, nicht ganz egal, aber macht kaum was aus. Der entscheidende Faktor, was unsere Lösungen kosten, ist, was für eine Komplexitätsmatrix baust du auf? Sprich, um ein Beispiel zu nennen, wie viele Produkte müssen für wie viele Märkte differenziert analysiert werden, für wie viele Zielgruppen, für wie viele Kanäle. Dann hast du so ein A mal B mal C mal D Matrix, die treibt den Preis. Und dementsprechend wächst das eigentlich sehr gut auch mit der Nutzen mit. Weil was ist der primäre Nutzen von KI, so wie sie heute ist? Sie automatisiert dir Komplexitätsmanagement. Und das ist das Teure und was Friktion auch kostet und wo du unternehmerische Chancen liegen lässt im Unternehmen. Wenn du eine große Komplexität managen musst und du kommst eigentlich nicht hinterher, diesen Sack Flöhe zu hüten, dann musst du viel Aufwand dafür treiben, personell. Und du entscheidest im Zweifel immer einen Ticken zu langsam. Das heißt, je größer deine Komplexität ist, desto mehr ist an eingesparten Personentagen und an gewonnener Geschwindigkeit und damit auch ein Zinseszinseffekt in der Optimierung, weil du schneller in schnelleren Zyklen optimierst, desto größer ist dein Nutzen. Desto teurer darf dann natürlich auch die KI sein. Und damit startet es tatsächlich bei uns im zweistelligen Bereich monatlich. Also du kannst für unter 100 Euro starten. Du kannst aber auch problemlos pro Monat hoch einstellige Tausender ausgeben, mhm, nach einem Setup im solide sechsstelligen Bereich. Das ist am Ende getrieben von deiner Komplexität. Mhm. Das halten wir für ein sehr faires Modell und es spiegelt sich eigentlich auch in unserer Kundenbasis, weil da wirklich von riesigen Weltkonzernen bis runter zum 15-Mann-Handwerksbetrieb irgendwo in Bad Zwischenahn alles dabei ist. Natürlich machen wir den Großteil unseres Umsatzes nicht mehr im 15-Mann-Betrieb, ist auch klar. Aber auch für den 15-Mann-Betrieb ist das ein attraktiver Use- und Business-Case. Mhm.
Okay.
Wie viele Kunden habt ihr so grob?
177.
Ist nicht grob, ist sehr, sehr punktgenau. Yeah.
Heute Morgen warst du 177.
Unser Geschäft sind Erkenntnisse aus Daten.
Das ist so walk the talk, ne? Also du hast genau die Lösung wahrscheinlich intern auch gut.
Ja, klar, natürlich. Ja, wir nutzen einigermaßen unsere eigenen Systeme. Ja, ne? Also in der Marktbearbeitung nutzen wir die hervorragend, wenn es darum geht, wie finden wir Leads, wie reichern wir die an, wie entscheiden wir, wo wir wann was ausspielen im Marketing, auf welche Events wir gehen. Da sind wir super data-driven. Wo der Schuster echt noch die dreckigsten Leisten hat, ist bei uns ausgerechnet unsere eigene Prozesssteuerung und unser eigenes Controlling. Da bauen wir gerade eine neue Stelle auf, Leiter Finanzen und Controlling, die auch, wenn wir die richtige Konstellation finden, dort relativ schnell zu einem CFO mit starkem COO-Einschlag noch wird, weil das tatsächlich was ist. Mhm. Genau das bauen sich unsere Kunden mit unserer KI. Da sind wir aber noch ein bisschen so in dieser Startup-Informalität verhaftet. Wir haben für alles Daten, wir sind super data-driven, aber die Frage, wie entscheiden wir mit diesen Daten, die kannst du halt auch bei 10 Leuten noch irgendwo, wenn du einander gut kennst und vertraust, gut auf Zuruf machen. Wenn wir aber 66% im Schnitt pro Jahr wachsen und wenn vor allem jetzt über die nächsten Jahre der Plan ist, jedes Jahr mehr als 100% zu wachsen, dann kommst du schnell in den Bereich, da geht das nicht mehr. Ja. Da musst du auch da deutlich stärker irgendwo mit formalisierten Prozessen und Systemen verarbeiten. Und ausgerechnet da nutzen wir unsere eigenen Systeme bisher noch nicht genug, weil wir so stark fokussiert haben, dass die Customer Experience möglichst gut sein soll, dass wir bei uns selbst immer gesagt haben, ja, wird irgendwie. Aber bei allem, was mit Markt zu tun hat, Nachfrageprognosen, Lead Scouting, eben Marketingaussteuerung, klar, da haben wir mit unserem eigenen Tools auch einfach hervorragende Ergebnisse. Das ist dann auch einfach schön. Das ist wie wenn du lecker kochst und dann isst du es und dann schmeckt es dir auch noch.
Ja, so sollte es sein. Ja, und wenn du sagst, verdoppeln, also über 100% demnächst, year over year, meinst du damit Umsatz?
Umsatz. In erster Linie, ja. Was macht ihr jetzt an Umsatz?
Das verraten wir nicht.
Roundabout. Gib mal so eine Range. Also nur, dass man mal.
Einsteiger-Millionen-Bereich.
Okay. Ja, die Range ist groß.
Ja, kann man ja fast schon. Bei 177 Kunden kann man ja so ein Mittel, so kann man ja sich auch fast schon.
Bei knapp 15 Mitarbeitern kann man sich ja ungefähr denken, was da rauskommt.
Das zurückrechnen, ja.
Aber ja, also für die 177 Kunden, da machen wir eigentlich zu wenig Umsatz, wenn man sich jetzt die gemeldeten Umsätze anguckt, weil sowas ja immer erstens nach vorne rausgeht und zweitens nicht die ganze Wahrheit erzählt. Du hast ja ein Plattformgeschäft, wo du Kunden hast, die über ein Endpoint einfach anfragen. Die sind natürlich Kunden, aber die fragen an. Zahlen per Call. Du weißt ja nicht, wann sie den nächsten Call machen. Du hast andersrum Enterprise-Kunden, die eine große Lizenz haben für ein System. Vielleicht sogar für 2-3 Jahre gebucht. Da hast du einen ganz anderen Kundenwert und da kannst du auch sehr gut mit kalkulieren. Mhm. Und das ist was, wenn man da jetzt aus Investorensicht drauf guckt, erstmal verwirrt aus der reinen Kundenzahl, kannst du schlecht den Kundenwert ableiten, weil der Median nicht aussagekräftig ist, weil du völlig verschiedenes Business hast. So ein Platform-as-a-Service-Geschäft ist am Ende ein Massengeschäft. Du hast Ad-Hoc-Calls auf ein Endpoint oder Nutzungscredits, die du in deinem eigenen Rhythmus nutzt, mit fürs Unternehmen, also für den Kunden, sehr schöner Steuerbarkeitenskalierung, mit für uns sehr schöner Skalierung, hervorragender Marge, aber eben einer überschaubaren ARR und vor allem einer schlechten Kalkulierbarkeit, weil wie du callst an der API, ist ja dir überlassen. Du hast auf der anderen Seite das SaaS-Geschäft, in dem wir mehr als 50% unseres Umsatzes machen. Da hast du viel, viel höhere Kundenwerte, deswegen ist der Median nicht aussagekräftig. Und du hast ein Lizenzgeschäft, wo du sehr gut kalkulieren kannst, sowohl für den Kunden als auch für uns. Und wir machen eben beides. Und das ist eine ungewöhnliche Aufstellung im Markt. Ich halte sie aber nach wie vor absolut für richtig, weil eben auch der Markt sich in beides entwickelt für verschiedene Klienten. Du hast auf der einen Seite die Unternehmen, die sagen, ich möchte hier sofort loslegen können, ohne dass ich dafür eigenes Tech-Know-how haben muss. Ich will hier keine Data Scientists einstellen, einarbeiten müssen. Ich will hier keine Developer sitzen haben müssen. Ich möchte, dass meine kaufmännischen Mitarbeiter hier sofort losarbeiten können. Das ist natürlich klassisch SaaS-Miete. Möglichst wenig einrichten, möglichst einfach zu bedienen im Self-Service. Und Maintenance, Weiterentwicklung bitte durch den Anbieter. Auf der anderen Seite bauen sich aber auch immer mehr Unternehmen einen eigenen Tech-Stack auf und sagen, wir bauen uns unsere, nicht nur unsere Data Warehouses, wir bauen uns auf der Basis auch eigene Applikationen, wir trainieren eigene Modelle. Und dann ist es eine Make-or-Buy-Entscheidung als Technologielieferant, dass ich sage, ja, ich merke, ich tue mir mit einer bestimmten, was weiß ich, mit Churn-Prognosen schwer. Hase und Igel hat da ein geiles Modell für. Ich kann das über ein Endpoint buchen. Ich hole mir diese technologische Komponente und schicke zwischen meinem System und dem Hase und Igel System die Calls hin und her, nutze das nur als Throughput. Schick meine Daten da rein, lass es berechnen. Die berechneten Ergebnisse kommen zurück in mein System. Und wir wollen auch von Anfang an beides ermöglichen, weil unser Ziel immer ist eine maximale Souveränität des Kunden. Eben gerade nicht eine einseitige Abhängigkeit von uns. Wir haben keinen Spaß an Kunden, die nur bei uns bleiben, weil sie denken, sie verlieren sonst ihre Daten oder ihre Modelle. Das ist so das klassische Plattformgeschäft, aber das macht auf die Dauer die Leute passiv-aggressiv und irgendwann zahlen sie es dir heim, sondern wir möchten, dass Kunden bei uns bleiben, weil es für sie tatsächlich einen Sinn ergibt. Und wir glauben da fest dran, und bisher gibt uns auch der Erfolg recht, dass der Mehrwert, wenn ich eine Technologie wirklich in meine Geschäftsprozesse einbinde und sehe, die funktioniert, für den Kunden die beste Kundenbindung auch für uns ist. Das angesichts dessen, dass wir sehr wenig Churn haben, bestätigt sich das bisher auch. Wenn wir jetzt 10-mal so viel Kunden haben, ist natürlich die Frage, bleibt das so? Aber ich bin überzeugt davon, das wird so bleiben. Denn als Manager hätte ich immer nur eine Technologie tief in meine Prozesse eingebunden, die mich souverän hält, die Sache, wo ich sagen kann, ja, okay, ich kann aber im Zweifel auch alle Daten daraus bei mir stationär wegspeichern, um die zu sichern, wenn ich System wechseln will. Oder ich kann mir alle Modelle da drin erklären lassen, damit ich selber auch daraus lernen kann. Und ich kann mir das auch in meine eigene Systemlandschaft einbauen, damit ich eben nicht in so eine Lock-in-Falle gerate, dass ich mir was ganz tief in meine eigenen Prozesse einbaue und danach sagt der Anbieter, ja, verdoppel ich mal den Preis und dann denke ich, Schweinebacken, die schmeiße ich raus und sehe, geht nicht. Geht Wenn so ich die jetzt rausschmeißen würde, kann ich einen Laden dicht machen.
Ja. Deswegen passive-aggressive, hast du gesagt. Ne?
Ja.
Das also statt Lock-in oder du sagst Churn, ist das Schöne aber dieses Land-Expand, was bei euch ja natürlich eingebaut ist, wenn etwas gut funktioniert in einem Bereich, Kunde sagt, cool, dann nehme ich noch die weitere Lösung, die ja auch in Neutrum drin ist. Nehme ich auch noch dazu oder das dazu. Also ich habe natürlicherweise bei euch die Möglichkeit zu wachsen in diese Software rein.
Und das ist auch genau deswegen entsprechend modular aufgestellt. Ich meine, ich will jetzt zum Beispiel nichts Schlechtes sagen über eine SAP Analytics Cloud oder über ein IBM Watson. Alles gute Systeme, aber die Idee ist immer, du musst das ganze System kaufen. Selbst wenn du nur einen kleinen Teil davon brauchst. Und das ist auch nicht im Sinne des Kunden. Und wir haben von Anfang an die Neutrum AI so gestaltet, dass du dir auch nur einzelne Services daraus buchen kannst. Quasi einzelne Apps. Du musst nicht. Du hast natürlich, es ist natürlich so gebaut, dass du viel davon hast, wenn du die ganze Neutrum AI wenn du die ganzen Möglichkeitsraum der Neutrum AI nutzt. Alles, was sie kann, weil du damit dann wirklich deine Prozesse end-to-end optimieren kannst. Und dann hast du natürlich den besten Netzwerkeffekt, die beste Optimierung, den höchsten ROI. Und es skaliert auch kostenmäßig gut. Wenn du alles nutzt, kostet das natürlich viel weniger, als wenn du quasi die einzelnen Services jeweils aufaddieren würdest. Mhm. Aber du musst es eben nicht. Du kannst auch sagen, ich möchte nur die Nachfrageprognosen oder ich möchte nur Lead Scouting oder ich brauche ein Klassifizierungsmodell, das mir sagt, wie erkenne ich eigentlich, welcher meiner Kunden welche Kündigungswahrscheinlichkeit hat. Ich brauche nur Wettbewerbsanalysen oder möchte mir damit welche aufbauen. Und dann kannst du dir diese einzelne Applikation, diesen Bereich von Neutrum buchen und auch nur den nutzen. Und das führt am Ende dazu, dass die meisten Kunden dann eben auch weitere dazu buchen, weil es einfach gut funktioniert und weil sie dann sagen, cool, wir haben das jetzt mal hier probiert und jetzt kommen auch die anderen Abteilungen und sagen, hey, warum habe ich das denn nicht? Ja. Und dann buchen sie die Services dazu. Aber dann wächst du aus Überzeugung. Und ich meine, ein Stückchen ist das echt ein ethisches Thema. Wir sind extrem customer-centric. Das behaupten alle von sich, aber wir sind wirklich so aufgebaut und leben das auch. Und das sieht man ja bei sowas wie Pricing und Modularisierung der Plattform etc. Es ist aber auch einfach ein Marketing-Vertriebsthema. Wir sind gebootstrapped gestartet. Das Teuerste, was dir passieren kann, ist unnötiger Churn. Hm. Der verlorene Kunde, das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil du musst ja, wenn du wirklich von Anfang an profitabel wachsen musst als gebootstrappedes Unternehmen, musst du ja sehen, dass du eine möglichst schlanke Vertriebsstruktur hast und möglichst gut kalkulierbare Einnahmen und Kosten. Wenn du mal einen Kunden gewonnen hast und der mal angefangen hat, das in einem höheren Umfang zu nutzen und dann kündigt er, weil er unzufrieden ist und du hast dann plötzlich 6-stelligen Umsatz weggebrochen, das ist das Blödeste, was dir passieren kann. Insofern ist es auch gerade für ein gebootstrapptes Unternehmen einfach eine intelligente Strategie zu sagen, die beste Finanzierung für unser Wachstum sind Kunden, denen das so entgegenkommt, dass sie nicht churnen und denen es zwar nicht entgegenkommt, weil es super billig ist, sondern weil es zu ihrer Lebenswelt passt, weil es wirklich in ihre Prozesse passt. Und die Prozesse sind nun mal in der Regel feingliedriger, die sind normalerweise nicht, ich muss jetzt hier ein Riesensystem kaufen, weil ich hier alles sofort auf KI umstellen will, sondern ich habe hier ein Problem, mit dem fange ich an. Und wenn das funktioniert, gehe ich das nächste an. Und wenn so ein System da mitwachsen kann, ist es aus meiner Sicht auch einfach vertrieblich ziemlich intelligent.
Ja, das ganz bestimmt. Freemium, letzte Frage, Pricing habt ihr nicht, ne? Dass man irgendwo schon was antesten kann?
Doch. Also in überschaubarem Umfang, aber
ganz klein,
so wenn du dich über die Webseite registrierst, dann hast du eben für unseren, sag mal, kleinsten Service Social Signals basierte Nachfrageprognose, den Marktcheck-Service, hast du 10 Credits geschenkt. Da kannst du ein bisschen Abfragen mitmachen.
Die Zuhörenden, Zuschauer könnten auch tatsächlich mal auschecken, ein bisschen was
absolut
testen.
Okay. Kannst du die einfach über Neutrum AI oder haseundigel.com registrieren und kannst testen. Hast auch zu anderen größeren Services dann Demo-Zugang. Da sind dann aber synthetische Daten oder anonymisierte Beispieldaten drin. Da kannst du nicht selber was erheben. Du kannst aber die Daten explorieren und gucken, wie kannst du damit analysieren, wie kannst du dir Empfehlungen erstellen lassen. Aber du kannst nicht deine eigenen Daten damit erheben. Aber mit dem Marktcheck, wenn es jetzt um Nachfrage geht, kannst du wirklich für deinen eigenen Markt damit einfach Daten erheben. Und
kriegst ein Gefühl so, ne?
Kriegst ein Gefühl für und kannst dann auch sehr günstige Credit-Pakete reinkaufen, wenn du dich da tiefer reingraben willst in sowas wie Standortbewertungen oder Unternehmensanalysen, Marktanalysen. Da kannst du wirklich mit teilweise 2-stelligen, teilweise 3-stelligen Beträgen starten, bevor du dann wirklich committest. Natürlich nur bis zu einer bestimmten Tiefe. Klar, also wenn du jetzt sagst, du willst einen Unternehmensprozess automatisieren, irgendwo Allokation von Waren oder Verteilung und Dimensionierung von Mediabudgets, da musst du natürlich deine eigenen Systeme mit verbinden. Da brauchst du eine vernünftige Modellierung. Das heißt, unsere Modelle, die sind auch wirklich immer, es sind unsere Modelle. Wir bauen nicht einfach irgendwie Mistral oder ChatGPT oder sowas ein. Und die sind immer auf die Daten des Kunden angepasst. Das heißt, es sind natürlich vortrainierte Modelle, aber die werden immer auf die Daten, die zu deinem Business reinlädst, quasi nachtrainiert. Die passen sich automatisch an und damit, wenn jetzt 3 verschiedene Energieanbieter das gleiche Produkt nutzen, ist es nicht dreimal dasselbe Modell,
ja,
sondern es lernt aus deren Daten. Das heißt aber natürlich auch, wenn du da wirklich in die Prozessoptimierung gehst, da ist nichts mit Freemium, weil nein, da hängt dann auch ordentlich Rechenaufwand dahinter.
Natürlich, und ja. Setup wahrscheinlich am Anfang und so weiter. Ne? Du meintest eben, gebootstrapped die meiste Zeit. Jetzt habt ihr ja, haben wir ja eben schon gesagt, siebenstelliges Invest reingeholt über strategische Partnerschaften, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ganz frisch, auch habt ihr auch announced auf LinkedIn. Sehr, sehr spannend. Aber ist richtig, die meiste Zeit gebootstrapped, also wirklich bis vor kurzem gebootstrapped.
Ja.
Okay, krass. Also bis jetzt auf diese 15 Menschen und alles, was du erzählt korrekt, hast.
Korrekt, wir haben eine Minderheitsgesellschaft, da eine größere Strategieberatung.
Ja.
Die haben natürlich auch Geld bezahlt für ihren Anteil. Das ist aber nicht im klassischen Sinne jetzt ein Investor, sondern das haben wir früh gemacht schon. Und das ist wirklich auch eine operative Partnerschaft, weil die haben einen starken Softwarefokus und da konnten wir dann teilweise auch gemeinsam eben Ressourcen aufbauen. Mhm. Gemeinsam Akquisen machen, gemeinsam Vertriebsressourcen, gemeinsam Entwicklungsressourcen aufbauen, Produkte zusammen entwickeln. Also das ist wirklich eher ein unternehmerischer Gesellschafter als Investor, dass wir wirklich gesagt haben, wir machen also unser erstes Pitch-Deck und unser ersten Businessplan und so weiter haben wir 2023 gemacht.
Ach krass. So, vorher nicht gebraucht, erfolgreich gebootstrapped, 66% Wachstum, hast du ja gesagt, hier over hier. Jetzt mit dem Invest 100%, also verdoppeln, hier over hier, das ist so das Mindeste, was ihr anpeilt.
Ja, also Plan ist so. Nächstes Jahr verdoppeln, über die nächsten 4 Jahre verfünfeinhalbfachen. Also quasi nicht exponentiell Verdopplung jedes Jahr, aber eben auf eine CGA halt, die nochmal eine ganze Schippe über dem jetzigen liegt, die aber auch nicht crazy ist. Das war auch ein Grund. Ja. Wir haben eben auch wirklich mit internationalen VCs geredet und haben gesehen, was so die unterschiedlichen Vorstellungen sind und die Möglichkeiten teilweise auch echt ausgeschlagen, deutlich mehr einzusammeln, aber dann verbunden mit der Erwartung, dass wir das jetzt in den nächsten 5 Jahren ver50-fachen, weil wir gesagt haben, das sind wir nicht. Wir wollen hier nicht hunderte Leute sitzen haben und halbgare Produkte auf die Menschheit loslassen. Wir wollen nach wie vor ein exzellentes System, das Vergleichstests gewinnt, das Awards gewinnt, das einfach besser ist als andere Lösungen im Markt. Und wir wollen Kunden, die sagen, geil, ihr versteht uns. Ja. Was nicht heißt, ihr macht alles neu für uns und tanzt nur nach unserer Pfeife. Wir sind jetzt keine Ground-up-Entwicklungsbude, die jedem irgendwie sein eigenes System neu entwickelt. Das ist ja schon irgendwo ein modularisiertes, aber standardisiertes System. Aber dass wir uns für die Kunden die Zeit und die Aufmerksamkeit nehmen können, sie gut zu beraten, wie sie es einsetzen und eben ihnen diese Microservice-Flexibilität auch so zu bieten, zu sagen, guck mal, du kannst dir das so und so zusammenstecken, ist eben anders auch betreuungsintensiv als so das klassische Plattformgeschäft. Guck mal, hier ist irgendwie ein Warenkorb, klick dir zusammen, nerv uns nicht. Ja. Und wir haben klar gesagt, wir sind ein Enterprise-B2B-Unternehmen und wir wollen diesen Kurs halten. Wir wollen natürlich viel aggressiver wachsen.
Ist ja immer noch stark. Ne?
Immer noch besser skalieren und alles. Aber dass die Produktqualität und auch die Qualität der Kundenbeziehungen, die gehen voran. Und das fühlen wir nicht und sehen wir nicht, wie man das aufrechterhalten soll, wenn du jetzt wirklich sagst, keine Ahnung, für 30-fachen, für 50-fachen oder so in 5 Jahren.
Ja. Also ihr werdet nicht 8-stellig sein dann in 5 Jahren? Und wahrscheinlich?
Ja, kann man nie wissen, aber ist auf jeden Fall nicht der Plan.
Wobei, wir haben alle nicht die Glaskugeln, ne?
Das ist der nächste Versuch.
Das kannst du im Moment im Markt wirklich nicht sagen. Also wir werden nicht 9-stellig sein.
Ja, so das
du kannst es im Markt einfach nicht sagen. Der entwickelt sich so schnell. Und wenn du einen Vorteil hast im Wettbewerb, kann einem die Dynamik auch teilweise überrollen. Wir haben Jahre erlebt, da war es deutlich schwieriger. Wir haben aber auch Jahre erlebt, da haben wir in einem Jahr den Umsatz ver2,5-facht. Ja. Da hätten wir auch nicht mit gerechnet. Aber das war Corona.
Ja.
Das war für uns erst ein Riesenschock, weil was haben die Unternehmen im ersten Lockdown gemacht? Alles gekündigt, alles auf Eis gelegt. Wir wären fast pleite gegangen, weil eben selbst Lizenzen, die eigentlich nicht gekündigt werden konnten, war einfach wirklich, wir können jetzt nicht mehr zahlen, wir sind hops, ist Lockdown und alles, die Welt endet.
Ja, Domino-Effekt.
Und wenige Monate später ist den Unternehmen aber klar geworden, das geht nicht weg. Es wird wahrscheinlich einen zweiten Lockdown geben. Corona ist nicht nach einer Welle vorbei. Und auch die Welt wird sich nicht so schnell normalisieren. Diese völlig disrupteten Lieferketten, die veränderten Konsumgewohnheiten, das wird bleiben. Und plötzlich war ein Schalter umgelegt bei ganz vielen Unternehmen. Dieses Thema, wir brauchen bessere, präzisere Prognosen Wir brauchen ein Controlling, auf das wir uns wirklich verlassen können, das szenariofähig ist. Wir müssen digitalisieren. Big Data ist nicht nur ein Hype.
Mhm.
Das war für viele Unternehmen was vorher so auf, wir machen mal ein Pilotprojekt gebucht wurde. Wir haben dafür unser Corporate Venture Startup, das das mal ausprobieren soll. Plötzlich war es so ein Scheiße, wir brauchen das gestern. Das ist eine überlebenswichtige Fähigkeit. Und dementsprechend war dann auch die Investitionsbereitschaft. Und solche Sachen lassen sich schlecht planen. Und ich meine, mit solchen Entwicklungen muss man in dem Markt eigentlich auch laufend weiter rechnen. Die kannst du natürlich nicht im Businessplan einplanen.
Kannst du nicht, jetzt 5 Jahre voraus, nee.
Die können natürlich im Unternehmen wie uns auch massivst in die Karten spielen.
In die eine oder andere Richtung kann sich das entwickeln.
Ja, mehr in die eine als in die andere, weil der Geist geht nicht zurück in die Flasche.
Ja.
Was natürlich immer passieren kann, ist, dass jetzt gerade in Korea der absolute Hase- und Igel- und Neutrum-Killer ranwächst, den wir noch nicht auf dem Schirm haben. Und dann gucken wir in die Röhre und sagen, Scheiße.
Gut, aber ja,
ist bisher nicht passiert, gehe ich auch nicht von aus, aber das weißt du nicht. Es kann immer. Jeder kann disrupted werden, gerade in einer Technologie, die noch wilder Westen ist, wo keiner weiß, welche Standards sich durchsetzen werden, wo wir ein wirklich starkes System haben, aber du weißt eben nie, was du nicht weißt. Und das kriegst du auch nicht mit Big Data und KI weg. Aber das Thema insgesamt, der Need bei den Unternehmen und auch die Bewegung, hier anders zu planen und zu steuern, das wird nicht wieder weg.
In die andere Richtung.
Auch wenn der erste Generative AI-Hype lange verflaut ist, wird das nicht wieder weggehen.
Wird nicht weggehen, ne? So, und ihr habt so ein starkes Produkt, da kann man auch selbstbewusst sagen, so komm, da können wir auch noch Jahre voraus jetzt mit planen, dass wir damit wachsen können. Vielleicht mit einem weiteren Invest irgendwann, oder?
Ja, ist mit das Sicherheit. Also, ja, natürlich, das bleibt nicht
das die letzte Runde. Das ist dann nach einem Invest, ist eigentlich wieder vor dem Invest.
Wir haben wirklich weniger eingesammelt, als wir eigentlich gerne eingesammelt hätten. Weil wir dafür einen fantastischen Partner haben, mit dem wir super, super, super DPS auf die Straße bringen. Das ist so viel wichtiger, weil Geld auf dem Konto bringt dir nichts.
Aber du brauchst Partner, das Geld auf der Straße. Den Partner darfst du nicht nennen? Oder? Ich meine, das
doch, natürlich. Das ist auch im Macapo ist das.
Macapo, okay.
Das ist so das die führenden Marketingportal Anbieterhersteller in Europa.
Mhm.
Also Martech-Unternehmen.
Mhm.
Und natürlich dementsprechend mit großen Synergien. Die sind seit 2021 Kunde bei uns, setzen unsere Technologie intensiv ein. In ihrer Technologie auch, da ist genau dieses Thema Plattform as a Service, White Labeling. Also vieles bei Macapo ist, was die KI-Funktion angeht, von Hase und Igel empowered. Und es ergänzt sich halt perfekt. Wir haben die KI- und Modellierungskompetenz und können damit viele Prozesse automatisieren in diesen Marketingportalen, über die eben große Unternehmen mit mehrstufigem Vertrieb, zum Beispiel Versicherungen mit Versicherungsvertretern, Herstellern mit Filialen, Franchises mit Franchise-Nehmern etc. ihre lokalen Aktivitäten steuern. Ja, was für Vertriebsziele hat der Versicherungsvertreter vor Ort? Was kriegt er für Werbemittel? Was kriegt er für Werbekostenzuschüsse? Alles Self-Service, alles automatisiert. Und gerade diese Automatisierung ist sehr stark mit Hase- und Igel-Technologie getrieben.
Stark.
Mhm. Auf der anderen Seite hat Macapo natürlich was wir nicht haben und bewusst auch nicht haben, was aber ganz viele unserer Kunden brauchen, nämlich die Umsetzung. Dieses Thema automatisierte Umsetzung von Werbung, automatisiertes Umsetzen von Kampagnen, automatisierte Abwicklung auch von Bonussen, von Zuschüssen. Wir sagen ganz bewusst, Neutrum gibt dir alles bis zur Entscheidungsempfehlung. Das automatisiert die Datenerhebung, Datenintegration, Datenanalyse, Dateninterpretation bis zur Entscheidungsempfehlung. Dahinter machst du als Mensch weiter.
Ach krass,
oder das kann man kap, oder? Dockst du ein System an, zum Beispiel eine DSP oder ein Marketingportal. Und damit können wir die Prozesskette schließen. Und das ist natürlich super spannend. Und das sehen wir zusammen auch schon vor der Beteiligung. Wir zusammen sowohl in der Entwicklung als auch im Vertrieb wirklich schöne Sachen miteinander gemacht, weil das eben einfach im Markt auch ein Need adressiert. Und wir quer durch die Vertriebsebene damit abbilden können. Die Corporates in der Zentrale fürs zentrale Marketing und die zentralen Sales, die wollen selber umsetzen oder haben dafür ihre eigenen Systeme.
Ja.
Die nutzen die Neutrum AI einfach zur Planung, zur Steuerung, zur Optimierung, zum Benchmarking.
Stopp.
Aber kein Brand hat irgendwo ein System, mit dem einer seiner tausenden Shops in Castorp Rauxel Süd jetzt seine Werbung automatisch schaltet. Den Aufwand treibt niemand.
Ja.
Genau dafür brauchen sie eine Lösung wie Marcapo. Und wenn wir das bruchlos abbilden können, dann haben nicht nur wir eine gute Synergie untereinander, sondern der Brand hat eine Transparenz. Was läuft besser, wenn ich das national und zentral mache? Was läuft besser, wenn ich es lokal mache?
Mhm.
Ich habe lokal oft viel, viel, viel bessere Conversion Rates und also viel günstigere Akquisekosten, weil ich eben on the ground bin.
Ja.
Aber natürlich kann ich eine Marke nicht nur lokal positionieren. Und ich bin lokal auch im Zweifel volatiler gegen, scheiße, da hat jetzt ein Wettbewerber direkt nebendran eröffnet. Dann brauche ich wieder national Rückendeckung, weil wenn die Marke dann stärker ist als die vom Wettbewerber, kann ich den wieder gut wegbeißen. Aber dieses Spiel, was schiebe ich jetzt über lokal, wo brauche ich auch nach wie vor wirklich offline, out of home, point of sale und so weiter? Und was kann ich national besser spielen? Was kann ich über Massenmedien besser spielen? Was kann ich über E-Commerce besser spielen? Diese Frage stellt sich fast jeder Brand mit mehrstufigem Vertrieb und die kann bisher nicht wirklich bruchlos beantwortet werden. Und jetzt können wir das bruchlos beantworten. Mhm. Was ist, wo wir auch gemeinsam dieses Jahr schon stark gewachsen sind und es dann einfach was war, wo beide Seiten genau wussten, wenn wir jetzt hier miteinander ins Bett steigen, wir kennen einander.
Die bewiesene Synergie. Das ist eine
Liebesheirat und nicht irgendwie die Eltern haben uns verkuppelt. Wir sehen uns jetzt zum ersten Mal.
Ja.
Ach, und geil, das also bringt halt meiner Überzeugung nach mehr, weil ich kenne es ja auch aus vorigen Gründungen mit VC. Ich habe gar nichts gegen VCs, also an alle VCs, die zuhören, ja, we take offers. Aber Fakt ist ja nun mal auch, und das kennen viele VCs auch leidvoll, du kannst als Unternehmen Geld auf dem Konto haben, das ist erstmal geil. Aber sowohl das Unternehmen als auch der VC haben erst was davon, wenn das Geld dann wirklich produktiv und profitabel eingesetzt wird.
Jo.
Und dann zu sagen, du hast einen Partner, der dir Türen öffnet und dem du Türen öffnest und du weißt, du kannst effizient zusammenarbeiten, macht aus deinem Geld mehr, als du hast einfach nur einen Geldgeber.
Ja, deswegen sagst du auch strategische Partnerschaft. Das ist noch viel mehr Smart Money, was schon mal besser ist als nur Money. Aber da hast du sogar eine bewiesene
Synergie. Ja, und es ist Trust Money. Es sind einfach fantastische Unternehmer. Das ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Wir kennen einander und wir mögen einander einfach. Wir vertrauen einander. Und das ist nicht nur persönlich schön, sondern das macht auch eine Zusammenarbeit sehr, sehr effizient.
Ja.
Wenn du jemanden vertraust und kennst oder zumindest meinst, du kennst ihn, kannst du viel effizienter miteinander arbeiten und kommunizieren, weil du ganz viele Extraschleifen nicht brauchst, weil du direkter und schneller miteinander kommunizierst, weil du auch weniger Kontrollaufwand brauchst, was nicht heißt weniger Controlling-Aufwand. Natürlich musst du die Sachen messen, aber du musst nicht Mikromanagement betreiben und du musst nicht erst irgendwo Vertrauen aufbauen und Kulturen harmonisieren und sonst was, sondern es läuft einfach. Und diese Währung Vertrauen wird, glaube ich, gerade wenn ein Startup an der Grenze zum Scale-Up ist, oft unterschätzt, weil dann kommen viele neue Partner rein. Distributoren, Salespartner, Mitarbeiter, Gesellschafter. Und es ist alles immer so, wir haben ja klare Ziele und wir wachsen und wir haben Erfolg und alles cool. Aber diese Währung, wir verstehen einander, wir vertrauen einander, die ist oft nicht hinreichend priorisiert aus meiner Sicht. Und das beißt dich dann in den Hintern, weil es dir Effizienz killt. Die hat bisher funktioniert, weil alle kannten einander und waren so, jo, mach mal. Und der weiß genau, was du damit meinst. Und plötzlich funktioniert es nicht mehr.
Ja, das wollte ich auch noch eben challengen. Das mache ich jetzt einfach mal, dieses Thema Rücken immer noch frei. Du kannst sagen, was du willst, ohne dass jetzt jemand sagt so, hey, Jan, ne, das ist jetzt hier, aber außer die Kunden natürlich, ne, das meintest du ja eben, diese Positionierung. Aber trotz Investment, weil da fängt es ja dann schon bei vielen an, dass sie aufpassen müssen. So, okay, jetzt muss ich irgendwie gucken, was ich sage oder mache. Das ist jetzt nicht so.
Nein, wir sind ja gerade auch diese Partnerschaft eingegangen, weil wir wissen, wer der jeweils andere oder was das jeweils andere Unternehmen, wie es auch tickt und was dafür Typen für Persönlichkeiten hinterhängen.
Kein Verstellen aufgrund des Invests.
Nein, das macht auch keinen Sinn.
Ja.
Das macht auch keinen Sinn und das respektieren wir beieinander. Das ist aber auch mit unserem bisherigen Minderheitsgesellschaft da so gewesen, mit der Beratung Advice. Die haben eine ganz andere Kultur als wir. Die ticken auch ganz anders als wir, auch von den Persönlichkeiten her. Jetzt ein Burkhard Wagner, der Geschäftsführer von Advice und ich, wir sind in manchem ähnlich, aber in vielem auch sehr unterschiedlich von Einstellungen, von Arten zu kommunizieren etc. Aber wir haben einen enormen Respekt voneinander als Unternehmer und als Persönlichkeiten. Wir sagen, hey, jeder vertraut dem anderen, dass er das, was er macht, gut macht und dass er Gründe dafür hat, auch wenn er eine Meinung äußert. Und dann muss man nicht immer einer Meinung sein, um zu sagen, hey, läuft doch bei dir, läuft bei mir und wir können einander schätzen und respektieren, ohne dass wir überall einer Meinung sein müssen und einer Kultur sein müssen. Das ist bei Macapo sicherlich eine ähnlichere Kultur, weil es ein technologielastiges Unternehmen ist. Eine Unternehmensberatung muss eine andere Kultur haben als eine Tech-Startup. Und das ist völlig in Ordnung. Und das ist gut so. Und das lebt dann umso mehr von, dass man gegenseitig das versteht und respektiert und nicht versucht, den anderen zu zwingen, die gleiche Kultur zu haben oder irgendeine Interkultur hinzupfriemeln, mit der sich dann keiner wohlfühlt, sondern eher zu gucken, wie können wir aus diesen verschiedenen Perspektiven gut zusammenarbeiten? Wie können wir diese verschiedenen Perspektiven gut kombinieren? Und das funktioniert auch hervorragend. Also Advice und wir machen auch seit langen Jahren wirklich zusammen gute Geschäfte, gute Produkte, gute Projekte miteinander, wo die Kunden sagen super, wo beide Seiten sagen super. Und wenn du jetzt einen Raum hast und da kommt kein Kunde und keine Kamera ist an, uns gehen Advice-Mitarbeiter rein, Hase- und Igel-Mitarbeiter, kannst du sofort sagen, holla. Ganz verschiedene Alters, Kompetenz, Struktur, kleiden sich unterschiedlich, reden unterschiedlich. Aber das ist ja völlig in Ordnung.
Wie hast du es eigentlich geschafft, nicht eine Beratung zu sein? Gerade am Anfang muss das ja der Weg gewesen sein. Also da gab es ja die Software nicht. Du hast ja gesagt, es war ein Jahr Zeit, 50.000 Kapital und ein Jahr Zeit, um etwas zu bauen. Hase und Igel, so bist du losgelaufen, ne? Da war ja noch keine Software da. Das heißt, da musstest du ja erstmal schon Beratung machen.
Natürlich, oder?
Wie hast du das dann in einer recht kurzen Zeit geschafft? Dann so eine riesige, hört sich ja jetzt für uns einer riesigen Plattform an. Also Modul. Du kannst irgendwie alles Mögliche machen. Das ist über die Zeit mit einem kleinen Team entstanden. Wie kannst du uns Startup-Foundern da draußen was mitgeben? Wie kriegt man das hin?
Unfassbar gute Leute suchen. Und die also
ein CTO, der Bombe ist, der schon irgendwie die Plattform hinstellt.
Nur Leute haben, die Bombe sind und denen wirklich völlige Narrenfreiheit lassen. Das war zumindest
aber sitzen die alle
mein Rezept.
Alle deine Leute sitzen in Oldenburg? Oder?
Großteils. Okay. Einer sitzt in Frankfurt, einer sitzt in Hannover, einer sitzt bei München, einer sitzt in der Schweiz.
Okay, aber das ist oft der Trade-off, wenn du sagst, die besten Leute und dann in einem kleinen Radius, das beißt sich, ne?
Ja, aber das beißt sich jetzt im Nordwesten gar nicht so sehr, weil wir wirklich hervorragende Hochschulen und hervorragende Leute dort haben.
Ja, also, die Karl von Ossietzky-Uni in Oldenburg zum Beispiel, die ist ganz gut, ne?
Ja, wo du hast VLBA, ist eine fantastische Wirtschaftsinformatik an der Uni Oldenburg. Du hast das ICBM, es ist eins der wirklich Elite-Modellierungsinstitute, wenn es jetzt um Modellierer geht, richtig gut. Unter den Hochschulen ist die Jade-Hochschule auch echt gut. Also gerade wenn Richtung Geodaten und Wirtschaftsingenieure. Du hast natürlich in Hannover das L3S, was eins der KI-Institute ist. Das sitzt ja alles hier in Niedersachsen.
Aber eben nicht so, dass
und sie das Ding ist, ins Büro die kommen, ne? Leute kommen ja auch von hier oder die ziehen auch hier hin, um dann da zu studieren. Nur gehen die dann meistens danach eben irgendwo nach Hamburg, nach Berlin, nach München, nach Düsseldorf. Und da muss man eben einen Anlass geben, hier zu bleiben.
Okay.
Und Reisende kannst du nicht auf die Dauer aufhalten. Kann man aber natürlich durch, du kannst viel remote machen. Einen Tag die Woche musst du vielleicht doch kommen, aber du kannst viel remote machen. Kann man da natürlich auch Freiheit geben.
Ja.
Aber was oft unterschätzt wird, es will ja auch nicht jeder weg.
Ja.
Es will nicht jeder nach Berlin.
Mhm.
Und du hast genug Leute, die es einfach schön finden hier im Nordwesten. Ich meine, andere gehen hier hin und machen da Urlaub für Schweinegeld auf den Inseln und am Strand und so weiter.
Ja.
Da ist jetzt ja nicht so verkehrt, hier zu wohnen. Und es will generell auch nicht jeder weg aus der Region, aus der er kommt. Ja, die Leute haben sich hier verliebt, die haben ihre Freunde, die haben ihre Band, die spielen im Sportverein. Es will nicht jeder weg.
Mhm.
Und die, die hier bleiben wollen, da gibt es ja durchaus solide Unternehmen.
Mhm.
Aber es gibt eine überschaubare Szene an wirklich spannenden Tech-Unternehmen. Und damit ist dieses, in Anführungsstrichen, in der Provinz sitzen, wie man gerne jetzt ja, klar, in Berlin und Hamburg irgendwie herablassend auf den Nordwesten schaut, ist im Recruiting auch ein Vorteil. Im Vertrieb ist das natürlich scheiße. Wenn du in Hamburg einen saufen gehst, triffst du irgendwie drei potenzielle Kunden. Das passiert irgendwo in Dötlingen im Zweifel nicht.
Ja.
Aber im Recruiting ist das natürlich gut.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm. Aber die Frage bleibt trotzdem, also wie hast du es dann, also mit Top-Leuten, klar, da kannst also, du mehr erreichen, aber.
Auf der einen Seite haben wir haben am Anfang wirklich als in der Beratung Geld verdient. Wir haben als allererstes unseren Data Stack aufgebaut und schnell dann auf den
Basis-Tech-Stack.
Bin einem halben Jahr.
Halbes Jahr, okay.
Und den Tech-Stack dahinter bin anderthalb Jahren.
Okay.
und dann zu beraten von vornherein auf Basis von Daten und den datengestützten Analysen. Da war aber noch
ohne viel, Frontend.
Ohne Frontend. Mhm. Da war noch viel per Hand, mhm, dass wir dann Stück für Stück automatisiert und KI-ifiziert haben. Da, wo es Sinn macht. Du musst auch nicht für alles KI einsetzen. Also für Dreisatz brauchst du keine KI. Es ist ein sinnloser Overkill. Es ist nur teuer. Also Dreisatz kannst du auch mit Excel machen. Oder mit einfachen Formeln. Aber da, wo es Sinn macht, wo es Effizienz bringt, KI-ifiziert, vorher schon automatisiert, während wir beraten haben. Und bis dahin haben wir halt wirklich per Hand modelliert. Ich meine, ich bin da fit bei allem, was mit Statistik zu tun hat. Meine Frau ist Modelliererin und hat mir geholfen, wo ich selber nicht weiterkam. Wir haben entsprechende Leute auch eingestellt. Dann erstmal eher Data Scientists, die eher aus so der R-Welt und so weiter als aus der Python-Welt kamen und dann die Modellierung gemacht haben. Und dann ganz klassisch ziehst einen Anzug an, gehst ins Unternehmen, hältst Vorträge, hinterlässt eine PowerPoint.
Ja.
Funktioniert ja. Ist halt klassisch, aber funktioniert ja. War nicht das, was wir eigentlich wollten, zu sagen, du kannst das aber auch selber. Aber das mussten wir uns erstmal aufbauen. Und der Bedarf ist ja da. Der Bedarf an guter Beratung, der ist ja auch weiter da und der wird immer da sein. Und da haben wir dann auch, sobald wir es mit Software konnten, viel Geschäft liegen lassen und lassen es bis heute liegen, wo wir gefragt werden, könnt ihr hier nicht helfen, unsere Prozesse umzubauen? Genau. Könnt ihr uns nicht hier beraten? Wo wir sagen, nein, können wir nicht. Ja. Da haben wir nicht die Leute für.
Ja.
Und die bauen wir auch nicht auf.
Nee.
Sondern dafür gibt's exzellente Beratungen wie Advice, mit denen wir zusammenarbeiten, sagen, guckt mal, schaut euch die an, die haben Bombe-Leute und ihr braucht Berater, ihr könnt das Problem nicht mit Technik lösen und guckt mal, da habt ihr Berater, aber wir sind das nicht.
Ja.
Das war dann echt ein Ding, das umzuswitchen, zu sagen, das machen wir jetzt nicht mehr, guckt mal, jetzt macht das stattdessen
das unsere Software. Das hat wehgetan, wahrscheinlich kurz, ne?
Klar. Ja, aber da hat Corona einfach wahnsinnig geholfen, weil nicht jedes Unternehmen, manche Unternehmen haben gesagt, geil, endlich, cool, andere haben gesagt, hä, Moment mal, aber wir finden es viel besser, wenn da jemand steht. Aber wenn du dann sagen kannst, ja, aber Leute, da darf jetzt gerade gar keiner stehen, weil irgendwie, keine Ahnung, 1G, 2G, 3G und überhaupt und Homeoffice-Pflicht und ist doch viel besser mit Software. Da haben wir wirklich von der Krise profitiert, weil die genau in diese Umstellung reinfiel und es natürlich viel einfacher war, Unternehmen zu vermitteln. Das, was wir bisher mit Beratern vor Ort gemacht haben, macht jetzt unsere Software, wenn die Unternehmen eh in einer Situation sind, wo sie nicht ins Büro kommen dürfen.
Ja, top.
Klar. Oder incentiviert werden dafür, dass ihre Mitarbeiter nicht ins Büro kommen müssen.
Aber Neutrum hieß das Ganze noch nicht da, oder?
Also doch, wann kam Neutrum hieß das ab 2021.
Ach doch, schon.
Ab Januar 2021 haben wir die Neutrum-Plattform gelauncht.
Genau, also einfach um den Fuß in die Tür zu kriegen und diese Sympathie, hast du ja eben erklärt, genau. Hase und Igel, macht total Sinn, aber irgendwann habt ihr schon auch im deutschen Markt ganz stark gedacht, Neutrum.
Die Idee ist auch schon älter. Die Marke habe ich 2015 das registriert.
Genau, die ist schon und lange mit in der Schublade gewesen.
Kompagnon habe ich schon 2015, 16 das Wasser getestet für so einen Service. Und da haben wir aber gemerkt, wir sind zu früh.
Noch zu
früh. Wir wurden von ganz vielen Unternehmen, wirklich sehr namhaften Unternehmen, eingeladen und haben gedacht, boah, geil, ja, super, jetzt haben wir es geschafft.
Ja.
Und die wollten aber alle dann nur irgendwelche Keynotes und Workshops und so weiter. Und das war nicht unser Geschäftsmodell. Wir wollten nicht irgendwie
nett, aber trägt nicht
Keynotes Speaker sein, sondern wir wollten Systeme dort implementieren. Und es war völlig klar, dass die da noch nichts von wissen wollen.
Aber was natürlich wunderbar ist, über Keynote-Speaking dann am Ende die Software zu verkaufen. Dann wird wieder ein Schuh draus.
Ja, aber das hätte damals noch nicht geklappt.
Klar, genau.
Die Perspektive, da überhaupt Software zu verkaufen, die gab es da einfach nicht. Und das war eben 3 Jahre später dann schon anders, als ich das nächste Mal das Wasser getestet habe. War es immer noch sehr schwierig, aber es gab überhaupt ich habe mir eine Chance ausgemalt. Während 2015 klar war, da bist du Don Quixote irgendwie. Da stirbst du in Schönheit und kämpfst in Windmühlen. Das macht keinen Sinn.
Ja.
Aber das war der Übergang. Und da haben wir das Geld verdient und damit dann gute Entwickler eingestellt. Wirklich erstmal, als wir haben die von vornherein von den geguckt, wie kriegen wir die besten Leute von den Unis und Hochschulen. Nehmen die schon als Praktikanten und Werkstudenten ran und übernehmen ab dann Abschluss.
Heranzüchten.
Mhm. Weil dann kannst du wirklich gucken, wer sind denn wirklich die Besten? Wer sind die, die du brauchst? Du kannst dich auch umgucken bei Hackathons.
So eine verlängerte
kannst
Bewerbung.
Gucken, was schreiben die Leute für, was haben die irgendwie bei GitHub, was veröffentlichen sie vielleicht? Und hast unverbrauchte Leute, die vor der Kurve sind und die dann eine Chance kriegen, die sie woanders nicht kriegen. Und das ist der andere Teil der Gleichung. Es war von Anfang an klar, es sucht sich, und das meine ich wirklich so, jeder sein Gehalt selber aus.
Ach krass.
Und das kriegt er auch.
Aha.
Und sein Arbeitsgerät, seine Arbeitszeiten, sein Arbeitsort. Es gibt klare Ziele, die wir erreichen wollen. Mhm. Und auch Kriterien, an denen festgemacht ist, ob wir diese Ziele erreichen.
Ja.
Aber der Weg dahin ist auch völlig frei. Und wenn du auf dem Weg dahin irgendwas Geiles machst, ist es dein Sieg. Dann stehst du auf dem Paper. Dann bist du auf der Konferenz, dann bist du bei dem Kunden. Wir haben Anfang dieses Jahres einen Branchenpreis gekriegt für beste neue Big-Data-Lösung für ein Produkt oder eine Applikation eigentlich auf der Neutrum AI, einen Leistungsbündel zur Standortauswahl und Standortbewertung. Das hat bei uns ein Praktikant vor seiner Bachelorarbeit als erste Idee skizziert und POC gemacht, hat das dann als Werkstudent während seiner Bachelorarbeit und als Gegenstand seiner Bachelorarbeit entwickelt. Und dann haben wir ihn übernommen. Und dann hat er das fertig zum Produkt gebracht. Natürlich unterstützt durch die erfahrenen Entwickler. Ja. Aber das ist sein Baby. Und der steht auch vor Kunde. Der stand dann auch schon als Praktikant damit vor Kunde.
Ja.
Und das darf auch die Presse wissen. Das ist nichts, was wir irgendwie verstecken müssen. Und das ist, finde ich, ganz wichtig zu sagen. Du musst rausfinden, dass du die besten Leute nimmst und nicht nur irgendwelche und schon gar nicht nur die billigen.
Ja.
Dass du aber auf der anderen Seite dann wirklich den hervorragenden Leuten auch vertraust und Freiheit lässt. Denn dann können sie ihr Bestes geben.
Mhm.
Und vor allem werden sie dann auch nicht, nachdem sie die das erste Mal irgendwas Cooles gemacht haben, von Google wegrekrutiert.
Ja.
Weil ich meine, natürlich kriegen die irgendwie ein paar Mal die Woche Anrufe Preis, ne? von Headhunter.
Ja, klar. Die gehen in die Sichtbarkeit.
Trotzdem gehen sie fast nie.
Ja, mit dem Vertrauen.
Weil es ein tolles Team ist, das Bock aufeinander hat und das zusammenhält, wo du auch Spaß hast, miteinander zu arbeiten. Das heißt, auch dieses Thema Persönlichkeit, nach Persönlichkeit rekrutieren können, die sind die nicht nur gut, sondern passen die auch zusammen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die müssen sich ja gegenseitig pushen, die müssen Freude aneinander haben und nicht nur jeder für sich. Aber eben echt zu sagen, guck nicht aufs Alter, guck nicht auf den Lebenslauf, sondern wenn jemand was kann, vertrau ihm und gib ihm Freiheit und sag nicht nach dem Motto, ja, du bist ja hier nur ein Seiteneinsteiger oder du bist erst 22, da muss jetzt überall der Chef vorturnen. Das ist das erleben die auch bei den großen Tech-Firmen, die im Zweifel noch mal viel mehr zahlen können als wir.
Ja.
Warum auch wenn sie sollten die dann bei uns bleiben? Dann sind wir nur Durchlauferhitzer und das wollen wir ja nicht sein.
Ja. Ja. Ah, krass. Also das erklärt auch, ich hatte nämlich ganz Zeit die Frage, wie wird man das innovativste KMU oder wie kann man so viele Preise gewinnen? Und das erklärt es eigentlich, diese sehr spezielle Kultur, die ihr da habt, wie ihr das Ganze macht. Das ist natürlich. Irgendwo muss ja herkommen, ne?
Aber das ist das Einzige, ja, was du machen kannst als Startup in einem Bereich, der eigentlich sehr kapitalintensiv ist und wo sehr viele große Player mitspielen. Du kannst nie auch nur annähernd so viel Geld auf so ein Problem schmeißen, wie nicht nur eine Adobe oder eine IBM, sondern auch schon alleine, wenn man sich solche Erfolgsgeschichten wie Celonis anguckt.
Ja.
Und tolles Unternehmen Dickerkorn. Und längst irgendwie, Dickerkorn.
Ja.
Also
whatever it is.
Ja, das sind ja Budgets, da kommst du ja nicht mit.
Nein.
Du kannst das Problem nicht mit Geld erschlagen und du kannst das Problem nicht mit Manpower erschlagen und schon gar nicht mit Marketing, weil dich da auch Geld und Manpower wieder in den Hintern beißt.
Ja.
Du kannst nur pfiffiger im positiven Sinne respektloser, also weniger etablierten Denkmustern verhaftet und schneller sein. Und das kannst du aber nur, wenn du dafür die Leute hast, die das können und die da Bock drauf haben und wenn du sie dann aber auch wirklich machen lässt.
Ja.
Und das heißt halt auch als Geschäftsführer, dann teilweise sich ganz schön aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, ich gehe da jetzt mit was ins Risiko und auf den Markt, auch mit meinem eigenen Geld, mit meiner eigenen Reputation und meiner eigenen rechtlichen Haftung, was ich selber vielleicht gar nicht wirklich verstehe.
Ja, okay.
Das entwickelt sich jetzt so schnell, so ich kapiere, warum die meinen, dass es funktioniert, aber ja, lass sie mal machen, ich vertraue ihnen.
Ja.
Genau das, was eben bei größeren, formalisierteren Unternehmen nicht funktioniert und auch gar nicht mehr funktionieren darf. Natürlich, wenn du eine AG hast, dann kannst du das deinen Aktionären gar nicht zumuten.
Mhm.
Aber deswegen ist eine AG eben auch nicht mehr fähig zu so einem Innovationstempo oder zu so einer Sprunginnovation.
Ja, okay, so wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. Auch das war nämlich meine Frage mit diesen ganzen Preisen und so. Ich habe noch drei Sachen aufgeschrieben, die muss ich dich jetzt auch fragen. Auch wenn wir jetzt wirklich schon eigentlich ein gutes Bild bekommen haben und es schon rund ist, wir können fast zu einem Abschluss kommen. Vielleicht hast du noch eine Frage. Aber ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben, die ich wirklich nochmal auch so ein bisschen dich zu triggern. Ja, weil du schreibst oder sprichst auch gerne von einmal Ethical Big Data und Explainable AI. Du hast auch eben einmal Explainable AI genutzt. Das sind ja so Buzzwords auch, ja. Da will ich jetzt auch von dir
erwarten. Inzwischen, das ist schön, da sind wir aber auch nicht unbeteiligt dran, weil okay. Wir sagen das seit Jahren und alle auch, wir haben auch einen Beirat mit sehr erfahrenen Marketing-Experten, die haben uns alle davon abgeraten, lass doch den Scheiß, das versteht doch keiner und das ist doch nerdig. Es war auch unsexy und keiner wollte es hören und jetzt wird's heiß, aber okay.
Und du stehst dann, also auch jetzt Gen AI ist klar, haben wir auch ganz viel schon drüber geredet, ist ein Hype und ist aber auch gekommen, um zu bleiben, das Thema, das ist auch klar, aber jetzt einfach nochmal so deine kritische Sicht auf diese Buzzwords, so jetzt reden alle über mit EU AI Act natürlich auch besonders wichtig. Erklärbarkeit, es muss alles transparent sein und so.
Wobei das ja sehr verwässert wurde, auch traurigerweise auf Betreiben von Playern wie Mistral, wie Aleph Alpha, die eigentlich angetreten sind, um Sachen open-sourciger und more explainable zu machen und die dann aber echt auch das Gewicht, das sie dann hatten, den Lobbydruck genutzt haben, um den AI-Act gerade bei Explainability ein Stück weit zu verwässern. Mhm. Was ich schade fand, ich hätte es eigentlich gut gefunden, wenn man da wirklich eine Front auch der europäischen AI-Unternehmen bildet, die gemeinsam den Stier bei den Hörnern packen und sagen, ja, lasst uns die Herausforderung annehmen und gemeinsam wirklich einen Gegenentwurf bauen, der viel stärker explainable ist, anstatt und uns damit dem Wettbewerb zu OpenAI und Co. ein Stückchen zu entziehen.
Ja.
Das Thema Explainability, also wie rechenschaftspflichtig muss die KI eigentlich sein?
Ja, das war mal härter. Die Entwürfe waren ja da.
Ja, da. Nee, aber da hat wirklich also unter anderem auch Aleph Alpha dann zusammen mit der Bundesregierung nochmal drauf eingewirkt und auch aus Frankreich kam da eine sehr, sagen wir mal, kritische Begleitung, um das nochmal ein bisschen zu entschärfen.
Aha, okay. Und das siehst du natürlich, hast du ja gerade gesagt, sehr kritisch.
Also ja, ich finde das unterambitioniert und halte es auch für einen Fehler. Das kann ich natürlich auch leicht sagen, weil wir machen keinen Generative AI, LLMs. Mhm. Vielleicht würde ich es anders sehen, wenn ich in Jonas Andrulis Schuhen stecken würde. Ja, deswegen einfach nur meine Meinung. Aber ich finde, das Thema US-Plattform, chinesische Plattform ist aus meiner Sicht komplett durch. Es wird nicht der Open-AI-Killer aus Europa kommen. Dafür sind wir einfach in einem derart lächerlichen Verhältnis unterfinanziert. Uns fehlt uns das Ökosystem, uns fehlt uns die Supply auch an genug Leuten. Es wird nicht funktionieren.
Obwohl du ja sagst, Köpfe haben wir, Kapital haben wir.
Ja, aber man muss ja mobilisieren können.
So.
Und das kriegen wir nicht in den nächsten 10 Jahren hin im Vergleich. Wir müssten ja mehr mobilisieren als in den USA, um den Vorsprung aufzuholen. Das ist ja am Ende was exponentiell wächst. Es ist nicht mehr machbar aus meiner Sicht. Wir können nur einen Gegenentwurf setzen, der dann eine andere Nische besetzt, der stärker B2B-lastig ist und der stärker auch auf die B2B-Bedürfnisse eingeht. Und die B2B-Bedürfnisse sind meiner Meinung nach immer verbunden mit Explainability und mit Compliance. Und da sehe ich wirklich die Chance für Europa zu sagen, gut, das Thema B2C und auch das Thema große Plattformen und sag mal Massen-Gen-AI, das haben die Amerikaner, das haben die Chinesen. Punkt. Mhm. Ich sehe nicht, wie man das aufholen kann. Also wenn wir jetzt ganz Europa sagen würde, wir machen einen Aufwand wie die Amerikaner damals nach dem Sputnik-Schock oder wie die Weltgemeinschaft bei Corona, als in die Impfstoffentwicklung weiterging, dann vielleicht, aber das wird nicht passieren.
Was sollte vielleicht auch nicht, ne? Also das ist ja so das, was bei dir zwischen den Zeilen.
Ich glaube auch nicht dran, dass du das staatlich planen kannst. Und plus, also wozu? Ich denke einfach, der Zug ist durch. Was wir aber aus meiner Sicht wirklich machen können, ist, wir werden auch nicht mit Regulierung nach vorne kommen. Ich bin überhaupt kein Freund dieser Regulierungswut der EU und auch der AI-Act ist da wieder ein Monster, das viel bürokratischer ist, als sein müsste. Aber der Impetus dahinter, den finde ich stark und den finde ich auch strategisch richtig, zu sagen, wir schaffen einen Markt und einen Rahmen dafür, dass KI rechenschaftspflichtig wird und zertifizierbarer, erklärbarer, haftbarer. Denn ich bin überzeugt davon, dass auch in den USA, auch in China, auch in Korea, auch in Japan, dass das ist, was Unternehmen am Ende brauchen. Ich meine, ich war selber Manager in Unternehmen und habe viele Top-Manager-Vorstände beraten. Keiner will vor seinen Aufsichtsrat gehen. und sagen, ja, jetzt haben wir 100 Millionen anders allokiert, und der fragt, warum? Ja, hat der Algorithmus empfohlen. Keiner will das. Und wenn es schief geht und du musst vor Gericht gehen,
jo,
du willst es erst recht nicht.
Irgendwo ist die Verantwortung schon zu suchen, ne?
Am Ende willst du da stehen und sagen, auf Basis folgender Daten und Prämissen mit folgenden Modellen haben wir das so und so gemacht und deswegen kamen wir zu dem Schluss, und das ist so, to the best of our knowledge and abilities, war das eine vertretbare Entscheidung. Und wenn KI in diesem Spiel mitspielen möchte und eben nicht nur Werbetexte schreiben, Landingpages bauen und Chatbots liefern, muss sie dieses Spiel auch spielen können. Und das ist was, was die Amerikaner und die Chinesen bisher liegen lassen haben. Und da sehe ich eine echte Chance für die Europäer. Und
das sind nicht Krümel, sondern das sind richtig große Chancen und Märkte, so, ne?
Und
das will ich kleinreden.
Da haben wir aber für mein Gefühl einfach eine fehlende Awareness in der Branche, weil auf der einen Seite sind viele halt sehr, das ist diese dezentrale mittelständische Struktur, die ist toll, ich bin da großer Fan von, wir denken ja auch selber so.
Ihr werdet so genannt, innovativstes KMU.
Ja, ich stehe da auch voll für. Also ich habe neulich auch im Interview gesagt, also wir, als dann so kam, ja, irgendwie so nach dem Motto, wann kriegen wir den deutschen Steve Jobs oder so. Ist nicht, dass irgendjemand suggeriert hat, dass ich das sein könnte, da hätte ich eh nur irgendwie sehr laut gelacht. Das wäre völlig größenwahnsinnig. Aber wann kriegen wir das endlich? Wann kriegen wir endlich den deutschen Elon Musk oder den deutschen Steve Jobs? Wo ich auch gesagt habe, ey, die Frage stelle ich mir nicht und da glaube ich auch nicht dran. Aber ich hoffe, dass wir bald den nächsten Bosch, Siemens, Hoppe kriegen. So, ja. Der wirklich aus einer mittelständischen Struktur, aus einer im positivsten Sinne Tüftlerethik was Großes macht. Das ist ja nach wie vor stark. Das ist nicht tot. Dieser German Dream,
auch wenn VW
der lebt weiter.
Aber, ja.
Ja, aber VW ist ja nicht so. VW war von Anfang an ein Retortenunternehmen.
Mhm.
Das ist ja gar nicht Böses sozusagen. Es ist ja so.
Ja,
also das haben damals die Nazis als KDF-Wagen als Retortenunternehmen hochgezogen mit ganz viel Staatskonzept. Und es ist immer ein Unternehmen mit starker staatlicher Steuerung.
Niedersachsen ist da deutlich beteiligt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, weißt du das?
Das 25 meine ich.
25 sogar.
Das schmälert ja nicht die Genialität der Familien dahinter, Porsche, Piëch, das sind verdammte Legenden, gerade auch so jemand wie ein Ferry Porsche, wie ein Ferdinand Piëch, aber VW ist ein Retortenunternehmen mit starkem staatswirtschaftlichen Einschlag von Anfang an. Ganz anders als zum Beispiel ein Mercedes oder ein Bosch oder ein Celonis, ein SAP. Und an sowas glaube ich, dass das weiterkommt, aber die Gefahr ist dabei, dass halt dieser mittelständische Struktur auch sehr, sehr fein differenziert ist. Und das heißt, die Leute sitzen in sehr spitzen Nischen. Und damit sieht oft jeder nur sein kleines Nerdfitzelchen und sagt halt, ich kümmere mich hier darum, wie man am besten die Lastprognosen für dieses bestimmte Typus Dünnschicht-Photovoltaik macht. Und das will ich gar nicht schlecht reden. Da kann man sehr profitable Geschäftsmodelle aufbauen. Es ist wichtig, dass es das gibt. Aber dadurch, dass du so viele sehr, sehr kleine Königreiche hast, auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei den größeren Unternehmen und da auch, wo mehr Geld reinfließt und öffentliche Aufmerksamkeit reinfließt, man wie das Kaninchen auf die Schlange nach Amerika und China guckt und eigentlich eher versucht, die nachzumachen, fehlt aus meiner Sicht wirklich so die Awareness dafür, dass es einen europäischen Weg bei KI geben könnte und wie der aussieht. Und meiner Meinung nach muss der eben auf das Thema B2B und verantwortungsfähig und rechenschaftsfähig gehen. Denn da gibt es echt was abzuräumen im Markt.
Okay, also das ist eine richtig große Business Opportunity für Deutschland.
Sehe ich
und Europa.
Darauf haben wir ja auch Hase und Igel aufgebaut, weil wir daran glauben, weil wir das nicht nur für ethisch richtig halten, weil das ist schön. Es ist schön, wenn du als Unternehmer aus deinen ethischen Überzeugungen raushandeln kannst. Aber ein Unternehmer ist kein Politiker und ein Unternehmer ist kein Sozialverein. Die Idee, der Unternehmer macht Unternehmertum aus seiner Haltung raus, das ist was, was dich persönlich motivieren kann. Aber das Unternehmen muss am Markt profitabel sein, wachsen, gute Arbeitsplätze geben, gute Steuern zahlen. The end. Das Unternehmen ist dazu da, um seine Stakeholder reicher zu machen. Und seine Kunden sind natürlich auch Stakeholder davon. Die müssen auch reicher werden dadurch und einen Mehrwert haben. Und wenn du das nicht leisten kannst, aber die tollste Haltung hast, bist du halt trotzdem kein guter Unternehmer und bist irgendwann weg vom Markt.
Ja.
Deswegen ist, dass ich das ethisch richtig finde, habe ich gratis.
Ja.
Ich glaube aber auch einfach dran, dass das ein toller Markt ist, weil, wie gesagt, Prinzipal-Agent-Dilemma, du gibst als Unternehmer Verantwortung ab an eine Technik, wenn du automatisierst. Wenn du diese Technik nicht verstehen, nicht kontrollieren kannst, wenn die nicht irgendwo revisionssicher ist, zertifizierbar, erklärbar, hast du krasse Prinzipal-Agent-Probleme. Mhm. Das ist ja auch immer was, weswegen man sich überlegen muss, was suchst du aus, auch an menschliche Akteure. Wo du ja auch sagst, bestimmte Sachen sourcest du nicht aus wegen der Prinzipal-Agent-Probleme. Und ich bin überzeugt, dass das bei KI auch so ist und dass das immer wichtiger wird, je tiefer Unternehmen das in ihre Prozesse einbauen. Mhm. Und deswegen haben wir da sehr früh drauf gesetzt. Und dieses Thema Explainable heißt für uns eben genau das, dass man die Datengrundlage offenlegen kann, auf Basis der ein Modell seine Berechnungen macht, dass man das Modell selbst, also natürlich nicht den Code dahinter, den zeigen wir auch niemandem, aber was für eine Art Modell das ist, wie es funktioniert, offenlegen kannst. Und dass du auch da, wo es geht, soweit es geht, tatsächlich eine analytische Lösung generieren kannst. Das heißt, tatsächlich im Zweifel den Rechenweg zeigen kannst und überprüfen lassen kannst. Und das kannst du bei vielen KI-Modellen schon machen. Das ist aufwendiger. Mhm. Es ist auch teurer für den Hersteller.
Aber möglich.
Aber es ist möglich. Und wenn der Kunde das dann wertschätzt und sagt, ja, das darf dann auch mehr kosten, als wenn ich GPT prompte.
Gut für euch auch.
Geht sich das ja aus, dann macht das ja Sinn. Mhm. Bei manchen Sachen ist es eben auch nicht möglich. Und dann muss man auch das offen sagen. Dann guck mal, jetzt ist hier ein Stück in der Prozesskette. Da könntest du hier noch mehr rausholen an Optimierung. Dieser Aspekt ist aber dann nicht mehr explainable. Möchtest du diese Komponente nutzen, die fully explainable ist? Oder ist dir 3% mehr Modellqualität wert, dass du hier einen blinden Fleck hast? Aber diese Entscheidung sollte ein Unternehmen treffen können. Privatperson, nichts brauchst du auch nicht, wenn du wissen willst, irgendwie schreib mir einen Text oder empfiehl mir ein Kochrezept. Du merkst ja selber, ob das dann schmeckt oder nicht. Aber wenn du jetzt wirklich da Arbeitsplätze, Millionen Investitionen und so weiter von abhängig machst und in einer Hierarchiekette sitzt, in rechtlichen Verpflichtungen, dieses Thema ethisch, Big Data ethisch, das war eigentlich das, was viel früher lief. Darüber redet heute lustigerweise keiner mehr, weil auch einfach nichts, aber gar nichts Ethisches an dem, wie LLMs trainiert werden.
Das ist, ich glaube, das ist ein Fass, das machen wir nicht auf,
oder? Nee, das lassen wir lieber weg. Da ist in den USA und in England schon viel mehr Diskussion, viel mehr Awareness für. Es wird hier oft noch sehr verklärt. Ja. Lustigerweise ist die ganze Ethikdebatte mit der Inkrafttreten der DSGVO oder GDPR eher ruhig gestellt worden. Kurz war das allen bewusster und dann ist es auch eingelullt worden, dass wir zum Beispiel bis heute keine wirkliche E-Privacy-Verordnung haben. Stört irgendwie keinen mehr. Und wie gesagt, wie jetzt LLMs trainiert werden, stört auch keinen. Das war in den Anfangszeiten von Hase und Igel, Ende der 10er, ein Riesenthema, weil da hatten wir die ganzen Themen, große Datenschutzleaks, Cambridge Analytica und so weiter und so fort. Und diese Uneasiness gegenüber der Datenkraken, wo wir einfach damals auch schon gesagt haben, wir glauben auch gar nicht dran, dass es das besser macht. Also, dass du einen komplexen Markt, eine Gesellschaft, die sich eine Meinung bildet politisch oder einen Kundenkreis, der gerade bei Massenprodukten, der sich eine Kaufentscheidung trifft, eine Meinung zum Produkt, dass du die auf einer Einzelnebene abbilden kannst, dass du sagen kannst, ja, der Jan hier, der ist dieses Segment und folgendes und das wird er als nächstes kaufen aus dem Grund, weil wir wissen, wo seine Kinder zur Schule gehen. Losgelöst davon, dass es nicht unbedingt ethisch ist, ist es vor allem auch sehr, sehr teuer und sehr fehleranfällig, weil da komme ich als Founder halt nicht aus der Tech, sondern aus der Kommunikationspsychologie und weiß, das funktioniert nur in eine Richtung. Mhm. Das ist ja der Grund, warum Psychologie als Wissenschaft so stark ist, würde jederzeit sagen, die methodisch stärkste Sozialwissenschaft. Ich würde auch ketzerisch behaupten, stärker als zum Beispiel BWL, VWL, einfach von den
Psychologie.
Ja, von den Experimental- und Statistik-Mathematikkenntnissen, die so jetzt der durchschnittliche Psychologe in der Modellierung aufbringen muss und in Experimenten im Vergleich zu dem durchschnittlichen BWLer, ohne jemand zu nahe treten zu wollen. Trotzdem, BWL funktioniert auch in der Praxis. Psychologie oft nicht. Du kannst hervorragend aus Experimenten was über die Grundgesamtheit lernen, wie die Menschen ticken, wie größere Segmente ticken, was im Durchschnitt auch therapeutisch funktioniert. Du kannst damit aber in der Regel nur mit sehr, sehr schlechter Vorhersage und Modellqualität was drüber sagen, was wie der Jan jetzt tickt und was dem Jan hilft. Mhm. Und genau das ist auch aus meiner Sicht das Problem von dem ganzen, dieser ganzen Big Data Besessenheit und dieser ganzen Datenkrakerei der 10er Jahre gewesen, weil man wirklich gerade in sowas wie Online Marketing, E-Commerce, aber auch bei der Idee irgendeiner Social Engineerings gedacht hat, du kannst so viel über den Einzelnen rausfinden, dass du am Ende vorhersagen kannst, wie der Einzelne tickt.
Ja.
Aber die Varianz von menschlichem Verhalten ist so hoch auf der individuellen Ebene, es ist wahnsinnig teuer und immer noch unzuverlässig.
Ja.
Deswegen waren wir von Anfang an überzeugt davon, es ist nicht nur ethischer, sondern auch smarter zu sagen, es ist völlig uninteressant, was für personenbezogene Daten dranhängen und was es für ein Mensch ist. Viel wichtiger ist, was sehen wir im Verhalten vieler Menschen für Muster und wie können wir an möglichst wenig Verhaltensschritten des Einzelnen sehen, in welches Muster wir den sortieren können, um vorherzusagen, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Alt, jung, homo, hetero, Mann, Frau, was weiß ich, reich, arm. Aber wenn der das macht, wird er wahrscheinlich als nächstes darauf positiv reagieren. Und wenn wir ihm den Stimulus geben, werden wir unterm Strich mehr verkaufen.
Ja,
das ist nämlich die Richtung vom Speziellen aufs Allgemeine. Die funktioniert in den Sozialwissenschaften.
Ja.
Und das war von Anfang an unser Credo. Das war auch was, wo am Ende DSGVO und Co. eher geholfen als geschadet haben.
Ja.
Aber die Debatte ist ja völlig tot irgendwie.
Ja.
War eine Zeit lang ein Riesending und im Moment fragt sich keiner, was passiert eigentlich mit meinen Daten, wenn ich jetzt 100 KI-Assistenten um mich habe, zu Hause die Alexa und GPT und dann noch meine Connected Watch und so. Ja. Alle ruhen sich im Zweifel drauf auf, wir haben ja die DSGVO.
Ja, ja, interessant. Ja.
Aber ob die eingehalten wird, siehst du auch natürlich nur bei Explainable-Lösungen.
Ja.
Wenn du sagst, das ist nicht explainable, ja, klar, die Daten, ja auf welchen das trainiert ist, kannst du gar nicht nachvollziehen, kannst du nicht offenlegen.
Nee.
Dann kannst du natürlich auch im Zweifel ungestraft gegen GDPR, Urheberrecht und sonst was verstoßen, weil es kann dir keiner nachweisen.
Klar. Keine Nachweismöglichkeit. Jan, wir könnten noch eine Stunde weiter quatschen, reden, ne? Locker. Wir haben aber schon deutlich überzogen.
Es ist, das ist der längste Podcast.
Das könnte einer der längsten Podcasts werden, weil die Zeit so fliegt.
Ich sage auch immer spannend. Zu viel, das ist Story of my life.
Ja, wir lernen viel und es ist auch erfrischend. Ich hätte immer noch ein paar Fragen, jetzt gerade so während des Gesprächs sind die mir gekommen. Ich glaube, wir machen einfach eine Fortsetzung. Oder spätestens im April musst du uns das mal auf der Bühne erzählen. Ja, du bist ja auf vielen Bühnen, das sehe ich ja. Das ist
sehr,
ja auch
wichtig.
Also es gibt noch viel Material, glaube ich. Aber vom Eindruck her, glaube ich, haben wir ein gutes Bild bekommen. Also wirklich, wir haben verstanden, wo kommst du her? Wo kommt Hase und Igel her? Was ist Neutrum? Haben wir auch, glaube ich, ganz gut verstanden, hast du gut erklärt. Und auch so die Philosophien und Details so dazwischen und deutlich mehr auch verstanden, wohin du willst, wie du tickst und was da noch kommen wird. Das haben wir auch gehört. Das müssen wir dann weiter verfolgen. Besten Dank,
Jan. Da habe ich große Lust drauf. Das nächste Mal gehen wir dann noch im Lux einen Cocktail
trinken. Ja, genau,
untergebracht.
Danke für deinen Besuch. Ja. Den Cocktail trinken wir.
Ciao, ciao.
Danke für die Einladung.
Ciao.